Echo 3 an Echo 7, der Podcast mit Max und Michael.
Begrüßt außerdem meine heutigen Gäste Sebastian Moretto von Last Geek Tonight und zum ersten Mal dabei Sean Bu.
Echo 3 an Echo 7. Han Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 an Echo 7. So, jetzt ist es tatsächlich heute auf den Tag, naja gut, noch nicht ganz auf die Stunde, aber es ist 2 Wochen her, seit Andor über die Bildschirme geflimmert ist, zumindest die letzten 3 Folgen. Und ja, wir hatten jetzt Zeit, das Ganze ein bisschen sacken zu lassen. Und ja, wir haben die Besprechungen gemacht. Ich war einmal bei Antenne Alderaan zu Gast und die Gespräche, die sich dann in der Folge ergeben, na, wie hat es einem gefallen? Wie verändert das jetzt den Blick auf Star Wars? Und das wollen wir heute ein bisschen besprechen. Und dazu habe ich mir 2 sehr kompetente Gäste eingeladen, die das Ganze sowohl aus der fachlichen Richtung, womit ich jetzt weniger glänzen kann, weil ich habe nicht Regie studiert oder irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, sondern ich kann nur gut labern. Ja, also ihr habt auf die Folge geklickt, also wisst ihr schon, wer dabei ist. Das ist einmal der Sebastian, den ich natürlich immer sehr gerne hier begrüße. Wir hatten ja noch kürzlich das Vergnügen, was heißt kürzlich, aber wir haben die Oscar-Verleihung und die anderen Filmfestspiele, die so um den Jahreswechsel stattgefunden haben, noch besprochen hier ausführlich. Hallo Sebastian.
Hallo, und gefühlt rede ich seit Monaten über nichts anderes mehr als über Andor.
Ja, ihr begleitet das ja auch bei Last Geek Tonight so ein bisschen, aber ja, ich hatte genau das Gefühl, ein bisschen langsamer als andere Podcasts es machen.
Wir hinken hinterher. Wir sind langsam, aber gründlich, sage ich immer. Always late, but worth the wait ist unser Motto.
Das klingt gut, ja. Genau. Und ein Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Es hat mich sehr gefreut, dass es jetzt endlich geklappt hat, dass er mal da ist. Hallo Sean Bu.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du bist ja auch sehr kompetent im Bereich Andor jetzt unterwegs gewesen, habe ich festgestellt, weil du warst ja sozusagen die Stammbesetzung beim Tobi von Blue Milk Blues.
Nicht ganz, also im ersten und beim letzten Part war ich dabei, also Anfang und Ende. Die beiden Folgen dazwischen habe ich leider zeitlich nicht geschafft.
Ja. Gut, ich habe es leider noch nicht geschafft, da reinzuhören, das werde ich aber noch nachholen. Aber ich denke mal, wir werden ja noch einige Sachen auch aus der 2. Staffel wieder aufgreifen, wenn wir gleich darüber sprechen. Ja, Sean, die Gelegenheit muss ich jetzt einfach mal nutzen. Für die Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen, ich glaube, dein Bruder ist weit bekannter als du jetzt, glaube ich, aber in der Star Wars Szene kennt man dich eigentlich schon seit Jahren, denn du hast einen ganz besonderen und viel gelobten Fanfilm produziert, Darth Maul Apprentice. Kannst du mal vielleicht ein bisschen was zu dir erzählen, kurz?
Gerne. Also ja, ich bin Sean, ich bin Regisseur und Drehbuchautor. Und der Darth Maul-Film, den du angesprochen hast, das war damals meine Abschlussarbeit für Kommunikationsdesign, wo ich dann auch meinen Schwerpunkt auf Film gelegt habe und lange studiert habe und mich versucht habe an Kurzfilmen, Musikvideos und immer mit dem Ziel, Kinofilme irgendwann mal zu drehen und immer sehr, sehr stark orientiert an der Qualität von Hollywood-Filmen, was wir da immer versucht haben, unter uns da Studenten mit den wenigen Mitteln, die wir hatten, zu erreichen. Und Darth Maul ist dann so ein bisschen der quasi krönende Abschluss dieses ganzen Lernens des Studiums gewesen, wo wir das nochmal auf die nächste Spitze treiben wollten und auch dran sehr viel lernen und wachsen wollten. Ja, und der Film ist dann ja sehr viral eingeschlagen. 2016 haben wir den veröffentlicht und 9 Jahre schon her, man glaubt es kaum.
Krass, ja. Aber ihr wart schneller als Tidirium.
Oh ja, Tidirium, auch so einer von diesen Fanfilmen, die ich lange verfolgt habe. Tatsächlich waren auch Fanfilme von Star Wars eine große Inspiration für mich, überhaupt mal selber so ein bisschen an die Kamera zu gehen oder auch vor allem mal einen eigenen Star Wars Fanfilm zu drehen. Tidirium ist natürlich eine Legende.
Auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr, als wir mit Björn Beton aufgenommen hatten, da haben wir noch ein bisschen über die alten Zeiten gesprochen, dass ich damals vor über 20 Jahren mal eine TAF-Reportage auf ProSieben gesehen hatte, wo schon über Tidirium berichtet wurde und dann auch gesagt wurde, Björn Beton macht da mit und wurde, boah, dass irgendein deutscher Promi bei sowas mitmacht, ist ja schon krass, ja, und ich freue mich dann sehr, wenn das Werk irgendwann fertig ist, dass ich das dann mal hoffentlich gucken kann.
Ja, hoffentlich kommt es mal irgendwann.
Ich denke, das nächste Update gibt es bei der Norris ForceCon im September.
Ja, spannend. Danach, jetzt auch, sagen wir, die letzten Jahre habe ich jetzt mit meinem Bruder Julian, den du eben schon erwähnt hast, eine eigene Serie entwickelt, produziert, geschrieben und Regie geführt. Es fing an mit Songs aus der Bohne, genauer genommen der letzte Song aus der Bohne. Das war quasi eine Fortsetzung von dem, was mein Bruder früher auf YouTube auf seinem Kanal gemacht hat, entwickelt hat, auch unabhängig von mir. Wir haben dann aber auch irgendwann angefangen zusammenzuarbeiten und das führte dann erstmal 2020, 2021 zu einer Netflix-Serie, einer kleinen, Life's a Glitch, was auch eine insane Erfahrung war und Learning. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe die Filmschule damit nachgeholt, mit diesem Projekt, mit all den Hürden und Challenges, die man da so hatte. Und ja, die Netflix-Serie wurde jetzt nicht weitergeführt mit der zweiten Staffel, aber dann haben wir halt, June und ich, gesagt, wir machen unsere eigene Serie quasi, unsere Fortsetzung im Geiste und machen dann der letzte Song aus der Bohne und daraus ist dann auch der Mann im Mond geworden. Und das hat uns jetzt die letzten 3,5 Jahre begleitet mit einer Serie, die man eben mit mehreren Episoden pro Jahr und Spin-off zu manchen Figuren, Spin-offs. Und letztes Jahr wurde das Ganze dann auch mit einer Partnerschaft von Amazon weitergeführt, wodurch wir dann finanziell noch besser aufgestellt waren. Und das Ganze lässt sich jetzt auf Amazon Prime auch sehen. Und haben da unsere letzte Episode, das große Finale der Serie, Mann im Mond, das Finale, heißt es einfach, dann auch Mitte März veröffentlicht, endgültig. Und das ist auch dann der Abschluss gewesen und war dann von der Länge her war dann Spielfilmlänge, 85 Minuten lang.
Krass.
Ohne Abspann. Das war auch nicht unbedingt geplant. Also die Episoden sind eigentlich alle so um die 30 Minuten lang, vielleicht 35 Minuten. Aber beim letzten Teil, da musste so viel erzählt werden und es ist immer weiter gewachsen. Und dann haben wir immer gesagt, hey, wir müssen gar nicht erst uns erzwingen, das runterzuschneiden auf 30, 40 Minuten. Wir lassen es einfach laufen. Ja, und dann waren wir 85 Minuten am Ende.
Ja, interessant. Ja, da muss ich auch noch reingucken. Ich habe Julian hin und wieder mal auf YouTube verfolgt, aber vor allem eher so diese Reaction und Social Stuff mit Rezo und Gnu ja. Und so weiter. Das fand ich immer ganz witzig, aber so seine Hauptvideos habe ich dann eher so immer so wahrgenommen im Kosmos.
Ja.
Aber da muss ich unbedingt, glaube ich, mal reingucken. Das klingt alles sehr cool, was du erzählst.
Ja, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht das, was man unbedingt erwartet. Also es fängt natürlich so ein bisschen an mit der Herkunft von YouTube. Und das ist vielleicht so ein bisschen was, eine Hürde, die man vielleicht, wenn man nicht so drinsteckt, erstmal ein bisschen überwinden muss. Aber danach, es entwickelt sich quasi mit jeder einzelnen Episode, entwickelt sich das Ganze immer mehr in Richtung Serie, mehr in Richtung Film, mehr in Richtung tieferes Storytelling. Obwohl es grundlegend immer noch Comedy ist. Aber es ist Comedy gemixt mit Science-Fiction und Fantasy und es hat viel Musik und die Story wird wirklich sehr komplex und es entwickeln sich immer mehr wirklich coole Figuren, die sich entwickeln und das ist, ja, gegen Ende hat das eigentlich, also schon relativ früh eigentlich, hat es schon gar nichts mehr mit YouTube wirklich zu tun.
Und das habt ihr euch, das hast du dir alles dann selber ausgedacht?
Ja, Julian und ich sind die Writer zusammen mit John. John spielt auch die zweite Hauptrolle und noch ein vierter in der Runde der Josh, mit dem, wir sind zu viert quasi im Writers Room und den Josh haben wir quasi bei Netflix kennengelernt als Writer, als einer der Writer und haben so gut mit dem, ja, gevibed und verstanden und dass wir den direkt dann mitgenommen haben.
Ja, so kommt alles zusammen irgendwie. Mhm. Ja, cool. Ja. Ja, das muss ich mir unbedingt mal angucken. Das klingt alles sehr vielversprechend. Ja,
cool.
Sehr schön. So, ja, du bist Star Wars-Fan, gehe ich jetzt mal einfach von aus. Wie war denn so deine Reise mit Star Wars?
Also ich fing einfach schon sehr früh an. Also Grundschule, da habe ich zum ersten Mal die alten Star Wars-Filme gesehen. Vor allem Rückkehr der Jedi-Ritter lief fast täglich, seitdem ich ihn dann damals von meinen Eltern gezeigt bekommen habe. Und ja, es fing echt, also wirklich damit an, diese krasse Begeisterung, diese ganzen Planeten, Raumschiffe, die Spielzeuge, die man damals kaufen konnte, die ganzen Actionfiguren und Spielsets, vor allem diese kleinen Micro-Machines-Sachen. Wodurch dann auch die ganzen Namen und Raumschiffe und Planeten man sich noch besser einprägen konnte und lernen konnte. Und tatsächlich war das dann auch in der Grundschule schon die Inspiration für mich, mich für Film zu interessieren, also fürs Filme machen, weil ich mich halt immer gefragt habe, wie machen die das? Wie machen die diese Raumschiffe und Planeten und Aliens und diese großen Bilder? Und das hat dann so mein erstes Interesse auch an Filmmaking entfacht.
Mhm. Ja, spannend. Was sind so deine Lieblings-Star-Wars-Filme oder was ist dein Lieblings-Star-Wars-Film?
Also das Imperium schlägt zurück, auf jeden Fall ganz weit oben, also ganz oben. Mhm. Das ist schwer zu sagen, also natürlich sind die alten Filme so ein bisschen, die stehen eigentlich quasi über allen, wobei ich trotzdem 5, 4 und dann 6 in der Reihenfolge sehe. Mhm. Und von 6 noch, also Rückkehr der Jedi-Ritter noch am ehesten enttäuscht bin.
In Anführungszeichen enttäuscht, ja.
Genau, in Anführungszeichen. Nur im Vergleich zu dem, was vorher war, sagen wir so. Aber nicht als eigener Film. Und die Prequels, ich muss sagen, ich bin ja auch so ein bisschen damit aufgewachsen, deswegen haben die auch einen besonderen Platz in meinem Herzen und ich mag da vieles dran an den Prequels, aber ich habe auch viel Kritik dran, also das sind eigentlich einige Sachen, die leider nicht ganz so gelungen sind bei den Prequels. Dennoch ist die grundlegende Geschichte und das Worldbuilding für mich großartig bei den Prequels und deswegen gehören die sehr stark für mich auch dazu, zu den, einfach zu dieser gesamten Galaxis so.
Jetzt muss ich natürlich noch nach den Sequels fragen.
Ja, sagen wir so, mixed feelings. Also ich muss sagen, dass ich von Episode 7 extremst, also Episode 7 hat mir extremst missfallen damals. Das fing schon von mit den Trailern an, wo ich dachte, oh, das sieht aber irgendwie alles sehr wiederholend aus und irgendwie eher wie eine Parodie auf Star Wars, weil alles so ähnlich, aber leicht anders aussah. Und der Film selbst, da bin ich nach 20 Minuten schon, oder vielleicht noch früher, habe ich schon gedacht, oh, das wird nix. Weil einfach dieser Konflikt, dass man schon wieder ein Imperium hat, schon wieder eine Rebellion, nachdem man gerade das Imperium besiegt hat mit der Rebellion, das war für mich einfach, die blödeste Grundlage für eine Trilogie. Dann gab es einen neuen Imperator, dann gab es einen neuen Darth Vader und dann war eigentlich schon klar.
Neuen Todesstern,
kam dann erst später im Film, dann war es aber schon vorbei für mich. Und das hat einfach nichts dazugegeben an für die Welt, für die Figuren, für die Tiefe der Geschichte und Themen. Das war halt nur eine Wiederholung und so oberflächlich und ohne Erklärung, woher das alles kommt. Also wenn es wenigstens eine gute Background-Story gegeben hätte, woher diese Figuren, das Imperium, auch diese Rebellion kommt, die irgendwie deutlich, deutlich weniger finanziell bestückt aussieht als noch im ersten Star Wars Episode 4, wo sie viel mehr Raumschiffe hatten und viel mehr Puppen. Also ganz strange und auch dieser Ansatz, so volle Kanne mit der Kamera immer auf diese Puppen zu halten, die so offensichtlich fake aussehen, nur um zu zeigen, guck mal, wir benutzen Puppen. Also irgendwie, das war so eine ganz krasse Abkehr, so von den Prequels. So alles, was die Prequels hatten, wollen wir genau das Gegenteil machen. Und wollte ich mal zeigen, dass wir Star Wars verstehen und George Lucas ja nicht. Keine Ahnung. Ja, und das war einfach ein sehr, sehr uninteressanter Ansatz. Ich glaube, die einzige Figur, die ich wirklich interessant fand, war Finn. Weil diese Idee, dass er ein Stormtrooper war und dann da desertiert, das war irgendwie das einzige interessante, also die einzige gute Idee in diesem Film für mich. Und der Rest war für mich relativ uninteressant.
Verstehe.
Oder albern. Die ganzen Bösen waren albern. Also hat nicht funktioniert für mich. Und okay, ich darf nicht so weit ausschweifen.
Das kann man ja, über jeden gut, Film ne? Zu wir viel wollen erzählen. Jetzt nicht über die Sequels reden.
Genau. Also, es war ein schlechter Start. Ich muss sagen, dass Episode 8 mich dann positiv überrascht hat. Da war ich wieder voll gefesselt. Da haben mir zum ersten Mal die Figuren irgendwas gegeben. Kylo Ren war plötzlich ein geiler Charakter. In Episode 7 nur lächerlich. Luke fand ich total spannend. Visuell und filmemachermäßig war ich ein Hammer inszeniert. Auch die Musik und so. Und ja, ich weiß, ich habe mich da ziemlich wegflashen lassen von dem Film. Zum Nachhinein sehe ich aber auch einiges an Kritik an dem Film, wo ich dann manchmal auch mit dem Kopf schütteln muss und denke, warum? Warum fliegt Leia durchs All? Warum dieser Casino-Planet? Und noch ein paar andere Sachen. Aber was ich sehr genial fand, war, dass sie Snoke getötet hatten. Hätten sie das gut fortgesetzt mit Episode 9, aber so. Episode 9 war dann der komplette Dreck. Also das ist gar kein Film mehr. Da muss man gar nicht mehr als Film drüber sprechen. Naja, Rogue One fand ich dann einen Weg in die richtige Richtung. Vielleicht können wir später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und
da müssen Solo wir auf jeden Fall drauf eingehen, ja.
Solo war dann, naja. Ja, und die Serien sind dann auch, Mando fand ich ziemlich geil am Anfang, tatsächlich sehr geil und viele Serien fand ich aber auch nicht so geil und jetzt sind wir irgendwann bei Endor gelandet.
Ja, genau. Ja, lass uns über die Serienflops jetzt nicht sprechen. Lass uns lieber über das sprechen, was uns geflasht hat. Ja, also ja, kurz noch zur Sequel-Trilogie. Ja, war auch so, ich habe Episode 7 habe ich noch so ein bisschen mit Benefit of the Doubt geschaut. Ich war auch in der Pressepremiere damals drin. Und das war noch so, also der Film hat mich erst da verloren, als die Starkiller Base ins Spiel kam. Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst.
Ja.
Ja, bei Episode 8, da dem halte ich immer noch zugute, dass er sich was getraut hat. Allerdings, nachdem man dann immer mehr über die Produktionsgeschichte dieses Films erfahren hat, ist es einfach nur eine Katastrophe. Beziehungsweise was so die Zusammenarbeit hinter den Kulissen anging von Rian Johnson und J.J. Abrams. Und ja, und bei Episode 9 war es dann auch egal. Also da war dann alles verloren, ja. Dann habe ich mir den angeguckt und dann hat es auch gereicht, ja. Mhm. Genau, ja. Aber ja, bei den Serien, ja gut, ne. Lass uns da jetzt nicht einsteigen. Lass uns lieber gleich über Andor reden. Ja, um mal kurz noch ein bisschen auch was zu erfahren, beziehungsweise damit ihr euch noch ein bisschen besser kennenlernt. Sebastian, wie war dein Weg mit Star Wars so? Warst du auch schon im Kindergarten oder in der Grundschule geflasht?
Ja, im Endeffekt schon. Also der Weg, ich finde mich da in vielem wieder, was Sean jetzt erzählt hat. Mein Ich-möchte-Filmemacher-werden-Erweckungserlebnis war zwar mit dem anderen Franchise, mit Star vorne dran tatsächlich, mit Star Trek First Contact. Böse Worte werden hier gesprochen. Nein,
nein, wir sind ja multi-interessiert.
Man darf auch beides lieben, genau. Und aber auch die Originaltrilogie hat mich natürlich als Kind total geflasht. Gerade als wenn man die in dem Alter kennenlernt, dann nimmt die einen natürlich mit ihrer sprühenden, dieser umfassenden, sprühenden Fantasie, die diese Serie ausstrahlt. Aber dann, je älter man wird, und das ist das Schöne, man merkt zwar, okay, das ist alles so ein bisschen operettenhaft, palpig erzählt. Ja, wenn man dann so seinen Horizont im Filmbereich erweitert. Aber was halt bleibt, ist, dass darunter einfach tatsächlich ein sehr solider Kern und auch ein bisschen was Ernsthaftes tatsächlich schlummert. Über diese Dinge werden wir sicherlich später auch noch sprechen, dann im Verhältnis zu Andor, dass das dann ja auf 11 sozusagen dreht mit dem ernsthaften Kern. Und die Prequels sind so eine Filmtrilogie, die mich dann natürlich auch so ein bisschen beim Älterwerden begleitet hat. Und ich mag die auch alle sehr, sehr gerne. Genau wie Sean kann ich, wenn ich die analytisch auseinandernehme, kann ich da sehr, sehr viel finden, was schwierig ist und wo man auf jeden Fall das kritische Brecheisen dran setzen kann. Trotzdem haben die einen guten Platz in meinem Herzen. Vor allen Dingen eben auch, weil die Grunderzählung halte ich für rund. Ich mag eine ganze Reihe Aspekte da dran, aber vielleicht mal um zwei herauszugreifen. Ich mag halt diese übergreifende Gesamterzählung, dass die halt wirklich planvoll ist. Sequels, ich gucke euch an. Und was mir halt auch gefällt, ist, dass George Lucas ganz bewusst damals gesagt hat, nein, ich mache jetzt eben nicht nochmal das Gleiche wie die Originaltrilogie in leichter Variation. Also ich mache nicht den Crowdpleaser, das, worauf die Leute so ein bisschen, ich sage mal, das, was sie immer glauben, was sie sich wünschen, auch wenn sie dann eher enttäuscht sind, wenn sie es dann vorgesetzt bekommen. Sondern ich probiere bewusst was Neues und ja, ich mache halt wirklich diese sehr, sehr schräge Kombi aus einer Pulp-Space-Opera und aber trotzdem einer ernsthaften Auseinandersetzung mit Politik. Wie funktioniert Aufstieg von Faschismus? Wie wird ein grundsätzlich wohlmeinender Mensch böse und alle diese Dinge? Die sind natürlich operettenhaft erzählt, aber der Kern ist grundsätzlich solide, der dahinter steckt. Und das finde ich eine interessante Kombination. Schamloser Plug an dieser Seite. Genau darüber habe ich mit meinem Kollegen Christian auch in unserer 20 Jahre später Nachbetrachtung von Revenge of the Sith neulich nochmal eifrig diskutiert. Und deshalb mag ich die Prequels sehr. Die haben einen festen Platz in meinem Herzen, trotz aller Schwächen. Und bei den Sequels verschwende ich jetzt nicht unser aller Zeit, sondern was ihr zwei gesagt habt, ist im Grunde Erwachen der Macht. Ja, fand ich noch ganz unterhaltsam, aber auch so irgendwie das Dauer-Déjà-vu hat mich auch so ein bisschen irgendwann angekotzt. Episode 8 ist dann ein Film, den kann ich respektieren dafür, dass er was probiert hat, habe aber große Probleme damit, wie er letztendlich das umgesetzt hat, obwohl der grundsätzlich, man merkt diesem Film an, dass ein toller, extrem fähiger Regisseur hintersteckt. Das merkt man vorne und hinten. Aber der hat so seine Probleme und das ist so ein Film, je länger man über ihn nachdenkt, desto problematischer wird es alles.
Oh ja. Das habe ich ja auch immer gesagt. Ja. Je mehr ich über den Film nachgedacht habe, desto schlechter wurde er.
Ja, aber gleichzeitig halt, der ist super interessant. Ich finde, The Last Jedi scheitert kolossal, aber er scheitert, weil er was wagt und das kann ich respektieren einfach. Deshalb ist das so, das ist so ein Film, wo ich, na gut, wenn ich Rian Johnson treffen würde, weiß ich nicht, ob ich den Arsch in der Hose hätte, ihm das ins Gesicht zu sagen. Aber wenn ich ihn hätte, drücken wir es mal so aus, würde ich halt so sagen, geiler Versuch, ich stimme, so ein bisschen wie das, was Mark Hamill ja auch zu ihm gesagt hat, so, ich stimme in keiner deiner erzählerischen Entscheidungen überein, aber ich respektiere, was du da probierst, insofern alles gut. Und Episode 9, je weniger über diesen Film gesagt wird, desto besser ist es.
Oh je, ja gut, dann hoffen wir einfach, dass Disney bzw. Lucasfilm da seine Lektion gelernt hat mit den ganzen Ankündigungen, die ja auf der Celebration getätigt wurden. Mal schauen, was da alles so rauskommt. Da können wir uns dann ja in ein paar Jahren nochmal zusammensetzen und dann nochmal darüber sprechen. Mal gucken, was dann daraus geworden ist.
Ja, also wenn man jetzt so über, das muss ich noch da kurz anfügen, so als Fußnote, weil wenn man jetzt über die Sequels so ablästert, bin ich halt mal aber trotzdem gespannt. Vielleicht ist das ja für eine Generation, die 6 war, als Erwachen der Macht ins Kino kam, jetzt auch irgendwie so wie für eine junge Generation, die Prequels ist. Ich weiß es nicht. Es würde mich halt wundern, weil ich die Prequels für viel solider halte in ihrer Substanz. Aber who knows? Ich glaube, das ist so ein Urteil, das muss man wirklich, wie du richtig sagst, Michael, das muss man nochmal mit 10 Jahren Abstand oder so fällen, was dann bleibt.
Gut, so lange wollte ich jetzt nicht warten.
Nee, nicht für jetzt, aber so allgemein.
Ja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es derselbe Effekt ist. Diesen Effekt haben wir aber bei den Prequels auf jeden Fall gehabt. Damals sehr viel Hass und Kritik und scheinbar mochte niemand die Prequels. Und jetzt merkt man, oh doch, die Prequels haben sehr viele Fans, sehr viele, die damit aufgewachsen sind. Und wenn man sich jetzt anguckt, auch als ich letztens in Revenge of the Sith war im Kino, habe ich auch nochmal gedacht, boah, das ist ja eigentlich sogar verdammt gut geschrieben und erschreckend real. Und das haben die Sequels nicht. Dafür sind die zu, ja, ist dieses nicht durchgehende Konzept einer Trilogie einfach zu wenig aufgegangen, sodass ich nicht glaube, dass man da viel mitnimmt einfach als Zuschauer. Ich meine, diesen Figuren.
Bin da voll bei dir grundsätzlich. Ich bin da nur immer so, möchte ihnen dann nochmal eine Hand reichen, weil wer weiß, was für eine emotionale Wirkung das auf andere Menschen hat. Aber ja, ich würde dir absolut zustimmen. Ich glaube nicht, dass die Substanz haben, um diese Neubewertung 15, 20 Jahre später zu erfahren, die Prequels gerade genießen.
Ja. Und ich glaube auch, dass eine Sache, die auch sehr fehlt in den neuen Filmen, ist so einfach ikonische Szenen oder Setpieces, so Dinge, die in Erinnerung bleiben. Die alten Filme hatten das zuhauf, natürlich waren sie auch neue Filme, wo alles neu war, aber die Prequels hatten das auch immer und immer wieder, so wirklich so Dinge, wo du siehst ein Bild und du hast sofort, das war aus dem Film oder das Podrennen, der Kampf mit Darth Maul, Yoda und sein Schwert, diese Klonkriegsschlachten und sonst was, da bleibt einfach so viel hängen. Und bei den Sequels habe ich das Gefühl, dass da einfach nichts ist, außer die immer gleichen Schießereien und ein paar Lichtschwertkämpfe. Selbst die Orte, die Locations sind unendlich langweilig in diesen Sequel-Filmen. Da gibt es visuell wenig. Also für mich sind die einzigen ikonischen Momente wirklich in Episode 8 zu finden. Luke auf Crait am Ende gegen die AT-ATs, das ist ziemlich geil gewesen. Das finde ich immer noch eine der ganz, ganz starken Szenen, Sequenzen aller Star Wars Filme tatsächlich. Deswegen ist für mich Episode 8 weniger ein gescheiterter Film, wie er wahrscheinlich für euch ist. Und der Hyperraum-Jump ist auch für mich so ein Ding, was ziemlich, ziemlich einfach eine krasse Wirkung hat. Ich weiß, da gibt es dann genug Leute, die das auch sicherlich tot argumentieren können, warum das doof ist. Aber für mich ist das auch genauso passend wie vieles andere in Star Wars. Und ich glaube, Episode 7 hatte immerhin noch diese eine Verfolgungsjagd mit dem Millennium Falcon auf diesem Raumschiff-Friedhof auf Jakku, was ich dachte, das ist auch die einzige visuell gute Szene des Films. Also visuell von der Idee, meine ich jetzt. Ne? Nicht von der Kamera, die Kamera ist immer gut gewesen und so, aber.
Also ich glaube, das Problem ist genau das, was du gerade beschreibst, so ein bisschen. Es gibt so Ausreißerszenen, die entweder gut durchdacht sind, die visuell gut umgesetzt sind oder von der Inszenierung her. Aber das sind immer so Ausreißer, die dann irgendwie so wie so Peaks über die Wasseroberfläche des mittelmäßigen bis schlechteren irgendwie auftauchen und was dann vielleicht so im Gedächtnis hängen bleibt. Aber ja, ich denke mal, da werden wir noch gucken müssen. Und ich stimme aber auch zu, dass ich diesen Appeal, diesen Langzeit-Appeal oder dass es hinten raus nochmal besser wird in der Bewertung, irgendwie bei den Sequels nicht so sehr sehe.
Ja. Und ich verstehe das irgendwie nicht, weil ich habe immer das Gefühl, das ist so einfach. Mit diesen ganzen Mitteln, die du hast bei Star Wars, ist es so einfach, ikonische Szenen zu entwickeln. Wenn du nicht einfach nur Sachen wiederholst.
Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über Andor reden. Ich bin dir schon sehr dankbar, dass du gerade selber auf Episode 3 zu sprechen gekommen bist. Das wollte ich nämlich auch noch anbringen. Ich war auch kürzlich im Kino und habe mir den angeschaut. Und das war eher eine kurz entschlossene Entscheidung. Ich habe es an anderer Stelle, glaube ich, schon mal erzählt. Aber es war auf jeden Fall eine 100% richtige Entscheidung. Ich habe diesen Film in den letzten 20 Jahren noch nie wieder so bewusst gesehen, wie ich es da getan habe. Und er hat mir so unglaublich gut gefallen. Und ich habe selten mich von einem Film emotional so mitnehmen lassen, den ich schon seit 20 Jahren kenne, wie bei Episode 3.
cool.
Vielleicht mag das mit meinem Hintergrundwissen aus dem Wiki aus fast 20 Jahren Jedipedia zusammenhängen, aber vielleicht ist es auch einfach, also ich würde noch nicht mal sagen, diese ganzen Hintergrundstories oder ergänzendes Material, was es da noch zu gibt, aber einfach diese Gesamtheit der Filme und möglicherweise auch so ein bisschen mit The Clone Wars und so weiter im Hintergrund zu haben, ist einfach ein unglaublich gut erzählter Film, wie du ja gerade auch schon sagtest. Und das ist, was man dann vielleicht schon mal so ein bisschen memehaft, ja, wie die Prequel-Filme ja häufig im Internet heute gesehen werden, die sind ja auch über die Memes ein gutes Stück auch wieder ins Bewusstsein zurückgekommen. So memehaft, wie man das vielleicht auch in Erinnerung hat, es ist unglaublich toll erzählt, visuell, was passiert, was bei Anakin psychologisch passiert, wie Palpatine ihn manipuliert, was Obi-Wan und so weiter machen. Also das ist ein unglaublich guter Film, ja. Und auch mein Lieblingsfilm, obwohl ich mich immer schwer tue, überhaupt bei den, zumindest bei den 6 Filmen der OT und der PT überhaupt ein Ranking zu erstellen. Mhm. Ja, also da tue ich mich immer sehr schwer mit, aber Episode 3 nach wie vor mein Lieblings-Star-Wars-Film.
Cool.
Also man kriegt mich, das werden wir jetzt gleich mit Sicherheit auch nochmal an der einen oder anderen Stelle aufgreifen können, man kriegt mich immer mit guten Lichtschwertkämpfen und Raumschlachten. Mm. Und wenn dann noch die Handlung einigermaßen ansprechend ist, dann ja gut, ne? Dann ist es um mich geschehen. Naja.
Dann hätten, ja, aber vielleicht noch ganz kurz zu Revenge of the Sith. Ich war ähnlich gefesselt beim Gucken auf jeden Fall. Auch, das war witzig, weil den Film habe ich natürlich auch schon dutzende Male gesehen, seitdem er raus ist. Damals im Kino bestimmt 3-4 Mal, als der neu war und natürlich auf DVD und Blu-ray und sonst was. Immer, immer wieder. Und dann aber lange, lange Zeit nicht. Hm. Und ich war an dem Tag selbst, als halt Kino war, an diesem Donnerstag, hatte ich gar keine Lust da drauf. Irgendwie an dem Tag hatte ich einfach nicht so Lust, jetzt nochmal rauszugehen. Und dachte, ja, den Film habe ich auch schon so oft gesehen. Ich kenne ihn ja quasi auswendig. Ja. Ich war echt kurz davor, doch nicht zu gehen. Und dann, nee, komm, ich gehe mit Freunden, die waren ja eh da. Und dann war das halt irgendwie nochmal umso größer, also wirklich eine positive Überraschung, so richtig, zu sehen, wie gut er mir gefällt, wie gut er war, wie gut er auch gealtert ist. Selbst von den Effekten hatte ich auch sehr viel Angst, jetzt nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Und da waren auch viele Sachen, die einfach immer noch sehr, sehr gut aussehen. Es gibt leider so ein paar Szenen, die so ein bisschen rausfallen oder ein paar Momente in den Effekten, aber so grundlegend beeindruckend, was sie damals 2005 geschafft haben. Und so die einzige Sache, oder sagen wir zwei Sachen, haben mich gestört. Die fand ich sehr schade. Und das ist eher wirklich so eine, eigentlich eine reine Schnittsache. Ich fand, das Pacing war teilweise ein bisschen weird. Also der ist sehr, sehr krass von, also die Szenensprünge waren, fand ich sehr unelegant oft. Teilweise hast du das Gefühl, die Szene hat noch gar nicht richtig angefangen. Und dann kommt plötzlich ein ganz komischer Musikbruch und eine Blende, wupp. Und du bist ganz woanders. Und denkst du, wow, hä, was? Und das passiert mehrere Male im Film, wo ich echt dachte, boah, hätten die diese Übergänge clean hinbekommen oder die Szenen manchmal ein bisschen länger oder wie auch immer, besser, ob sie jetzt vom Schnitt oder vom Schreiben besseren Ausklang oder Eingang gefunden hätten, dann hätte es dem Film echt gut getan. Weil das war so ein bisschen das Weirde und das andere halt den bereits natürlich schon lange bekannten Politikpart mit Mon Mothma und Bail und Padme, dass der fehlt, der hat mir dann so richtig gefehlt. Hm. Gerade jetzt so mit dem Wissen, das man hat und dass es alles damals schon gedreht wurde. Zugegebenermaßen, wenn man sich die Deleted Scenes anguckt von diesem Politikplot, der ist auch nicht so spannend geschrieben, leider. Aber wenigstens eine Szene davon hätten sie drin lassen können, um diese Figuren mal zu etablieren. Das hat mir echt noch gefehlt, weil ich habe wirklich darauf geachtet, Mon Mothma kommt ja überhaupt gar nicht vor. Obwohl sie perfekt gecastet wurde, einmal unscharf im Hintergrund. Das war's.
Sehr schön. Ja, ich bin da voll bei dir schon, weil das genau das ist, nämlich auch aufgefallen, dann nochmal beim Wiedersehen, genau diese Sprunghaftigkeit. Und wenn, ich habe dem dann ja auch nochmal sehr intensiv für unseren Podcast dann nachgespürt, was ist denn, woran könnte das denn liegen? Und es ist halt, ja, das ist immer, wenn man das Gefühl hat, wir steigen irgendwie mitten in eine Szene ein, die eigentlich schon irgendwie 60 Sekunden laufen müsste. Immer dann war das auch so, wenn man dem nachgespürt hat. Also auch ganz viel ja von dieser Verführungsgeschichte zwischen Palpatine und Anakin ist ja noch geschnitten worden. Und das merkt man dem Film leider an. Und das ist für mich auch so eine der beiden großen Schwächen für mich. Die andere große Schwäche, die im Jahr 2025 jetzt mir deutlicher auffällt als damals, ist, dass der Film leider durch diese Schnitte keine starke Frauenfigur mehr hat, im Gegensatz zu allen anderen George Lucas Star Wars Filmen, weil halt Padme ja, nur noch austrägt und leidet in diesem Film und erst zum Schluss so ein bisschen nochmal was zu tun bekommt.
Ja.
Und auch dann so ein bisschen zu sehr Damsel in Distress für meinen Geschmack ist mit dieser, sie stirbt an gebrochenem Herzen, habe ich auf psychologischer Ebene immer gefremdelt, tue ich immer noch, kann ich aber mir zurechtlegen mit, naja, das ist halt ein bisschen so George Lucas Unterscheidung zwischen real-real und romantisch-real.
Das ist, ja. Ist halt eine Space Opera, ja.
Ja, genau. Es ist halt dieses operettenhafte Erzählen, auf das ich gleich auch im Andor-Kontext so als Kontrast nochmal zu sprechen kommen werde. Aber das ist halt, das fand ich ein bisschen schade, weil mit den, wenn ein, zwei von diesen geschnittenen Szenen, wo man sieht, wie sie im Hintergrund anfängt, so die ersten Samenkörner der Rebellion auszusehen, in dem Film drin gewesen wäre, hätte das halt, glaube ich, diese Wahrnehmung deutlich verändert, weil sie dann eine proaktive, eine Figur mit Agency gewesen wäre, wie sie in Episode 1 und 2 ja eigentlich absolut ist.
Ja, 100% Zustimmung. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja. Und wo du auch sagst, mit dem Nachforschen, ich habe witzigerweise auch direkt nach dem Kinobesuch das Skript von Episode 3 rausgekramt. Ich habe mir das irgendwann mal vor 10 Jahren oder so digital bei Amazon gekauft, wie ich dann gemerkt habe. Und dann habe ich mir das auf dem iPad nochmal so durchgelesen komplett. Und das ist wirklich genau das Ding. Du siehst die, also natürlich sind auch komplette Szenen nicht im Film, die im Skript vorhanden sind, aber die Szenen, die drin sind, sind fast alle. Da fehlen die ersten 10 Sätze und die letzten 10 Sätze. Ganz oft. Und denkst du, so, nein, das waren geniale Sachen, das habe ich gebraucht. Genau diesen Moment, diesen Satz, das und dieses und jenes, das macht dann Sinn. Ja, da hat wahrscheinlich einfach versucht, auf Lauflänge zu kürzen. Ne? Mhm. Wo kann ich rausnehmen? Hier und da. Und dann passiert dann sowas.
Im Endeffekt wahrscheinlich alles immer eine Finanzfrage.
Ja, ich glaube, ich weiß es nicht, weil es ist ja Lukas eigenes Ding, der kann ja machen, was er will. Ich glaube, es ist sogar fast so eine Geschmackssache von ihm vielleicht.
Ich glaube auch Lauflänge, dass er da sehr so alte Schule ist. Ein Film sollte die Geduld der Leute nicht überstrapazieren. Man darf ja nicht vergessen, der Mann kommt einfach aus einer Generation, wo ein 3-Stunden-Film eine völlige Extravaganz war. Und gerade weil es ja auch trotz ihres ernsthaften Kerns am Ende unterhaltsame, heute mainstreamige, der Original Star Wars war für seine Zeit sicherlich nicht Mainstream, aber heute dann doch ja irgendwo mainstreamige Blockbuster sein sollen, die auch ein junges Publikum ansprechen sollen und so weiter, denke ich schon, dass ihm da einfach sehr wichtig war, dass er halt mit der Laufzeit nicht völlig eskaliert. Und Revenge of the Sith war ja damals schon der längste Star Wars Film bis dahin und vermutlich, ich bin mir nicht sicher, ob er da den richtigen Kompromiss eingegangen ist mit. Aber gut, das ist ja, wie die Amis immer so schön sagen, in der Rückschau hat jeder perfekte Sicht. Das ist halt.
Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht kriegen wir ja doch mal irgendwann noch eine Director's Cut von Episode 3 oder von allen Prequels. Wer weiß, wer weiß.
Aber da müsste Lukas selber dran, der ist schon alt.
Noch kann er's, ja.
Und er kann ja auch immer gut verschlimmen besser, ne? Wer weiß, ob er wirklich besser wird.
Naja.
Ich glaube, der Mann ist, bis er endgültig tattrig ist, jetzt mit seinem Museum beschäftigt. Da habe ich gestern noch einen längeren Artikel in der New York Times drüber gelesen.
Naja. Ja, weil was mir auf jeden Fall schon aufgefallen ist, es gibt einige Aspekte, die wir jetzt gerade so bei der Besprechung von den Filmen gerade aufgegriffen haben, die sicherlich bei Andor nochmal erörtert werden müssen, beziehungsweise die da auch einen Widerhall finden, würde ich mal fast sagen. It's poetry, it rhymes und so weiter.
Mhm.
Ja. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch kurz anbringen möchte, ist, auf diese Beliebtheit der Prequels noch einmal einzugehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass das so angenommen wurde, das Screening von Episode 3 jetzt zum 20-jährigen Jubiläum. Ich habe bei mir im kleinen Kino hier im Nachbarort, ich wohne ja hier in Lennestadt, da bin ich in Altenohnem im Kino gewesen, samstags abends um 22 Uhr und der Saal war mit ungefähr 50 Leuten besetzt. Und dann habe ich hinterher beim Rausgehen noch gefragt, die hatten den, glaube ich, nur Freitag, Samstag, Sonntag laufen. Da sagte der an der Rezeption da stand, noch am Freitagabend war es wohl zur Primetime gewesen und das Kino wäre wohl proppenvoll gewesen. Also wäre großes Interesse gewesen. Und was ich auf jeden Fall noch sagen muss, es waren vor allem Leute so um die 20, die im Kino saßen. Also die jüngere Generation entdeckt die Prequels offensichtlich gerade nochmal neu.
Ja, ich sag nur die Clone Wars Crowd, das darf man nicht unterschätzen, wie viele junge Menschen auch über Clone Wars in das Franchise gefunden haben und damit sind die Prequels ja so eng verzahnt, ich glaube, da rennen die einfach offene Türen ein.
Ja, stimmt.
Wie war es bei dir, als du im Kino warst schon?
Es war super voll, ich war auch überrascht und komplett, also fast voller Saal, auch der größte Saal im Kino, da hier in Aachen bei uns, Cineplex und ich weiß nicht, ob es noch mehrere Säle parallel gab. Es war wirklich richtig voll und was ich dann so gelesen habe im Nachhinein, war, dass das auch richtig gut Zahlen gemacht hat weltweit, also der Film, der Re-Release. Also überraschend hohe Zahlen, was echt schön war.
Absolut. Mhm. Lustige kleine Anekdote noch. Wir waren ja kürzlich auf der RPV in Oberhausen und da stellte sich dann raus, ich hatte nämlich festgestellt, als ich da den Abend im Kino war, da war noch ein älterer Herr mit im Kino gewesen, der zumindest augenscheinlich älter war als ich, ne, zwischen den ganzen Jugendlichen, die da saßen. Und dann stellte sich auf der RPV raus, das war einer von der Mandalorian Guard gewesen, der tatsächlich im Nachbarort seinen Zweitwohnsitz hat und der dann auch zufällig an dem Abend da war. Und der sprach mich dann nämlich an, ob ich derjenige mit der Jedipedia-Jacke im Kino gewesen wäre. Und ja, so klein ist die Welt. Da sind wir wieder, ne?
Sehr schön.
Ja, so ist das halt. Ja gut. Okay, ja, dann lass uns jetzt mal so ein bisschen ins Hauptthema starten. Wir wollten uns ja die Andor Gesamtschau sozusagen vornehmen, die beiden Staffeln und Rogue One, ja. Gerade noch so in Verlängerung dessen, was wir gerade zu Episode 3 gesagt haben, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ja, man sieht ja auch schon da, Sebastian hat es, glaube ich, eben schon erwähnt, ne, die ersten Funken einer Rebellion, die da entstehen in diesen Szenen, die dann teilweise auch geschnitten waren, was Padme dann tut, was Mon Mothma macht, auf der anderen Seite aber auch aus einer komplett anderen Richtung, was die Jedi dann eben sagen, ne, wir müssen uns eben mit dem Gedanken tragen, dass der oberste Kanzler nicht im Wohle der Republik handelt und dann müssen wir ihn eben absetzen. Und ja, wie Palpatine es dann geschafft hat, das Ganze auch umzuwenden. Und das findet dann ja auch vor allem in der zweiten Staffel von Andor wieder Niederschlag, wo wir jetzt gleich sicherlich, das sage ich jetzt immer schon die ganze Zeit, wo wir drauf zu sprechen kommen müssen. Ja, lass uns einfach mal reinstarten, ja. So, ich komme jetzt gerade, ich habe mir gedacht, so als Vorbereitung auf heute Abend, schau dir doch einfach nochmal Rogue One an. Das hat jetzt gerade geklappt. Ich habe 10 Minuten, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, lief die Schlussszene über den Bildschirm hinter mir. Und ja, es fühlt sich auf jeden Fall wie ein anderer Film an. Aber vielleicht gehen wir da jetzt einfach mal rein. Rogue One war ja so der Erstaufschlag in diese Entstehung der Rebellion, wo wir die Charaktere, die in der Serie ja dann nach und nach wieder eingeführt wurden, kennengelernt haben. Also Andor, K2SO, dann natürlich haben wir Mon Mothma gesehen mit Genevieve O'Reilly. Dann Melshi kam ja vor schon, der jetzt in der zweiten Staffel nochmal, oder sowohl in der ersten als auch in der zweiten vorkam, Draven, der General der Rebellen und so weiter. Ja, steigen wir mal da ein. Rogue One war der Erstaufschlag. Wie habt ihr den damals geguckt? Und mit welchen Erwartungen seid ihr dann in die Staffeln Andor reingegangen?
Soll ich mal anfangen? Hm? Ja, Rogue One damals, das war, also mit Episode 7 war für mich so meine Star Wars Begeisterung für alle neuen Sachen erstmal ziemlich tot. Das hat mich einfach nicht mehr interessiert dann. Und dann waren die ersten Teaser und Trailer von Rogue One aber ziemlich geil, weil die haben anders als Episode 7 wirklich so versprüht, das ist Star Wars, das sieht aus wie aus der Welt, die George Lucas erschaffen hat. Und ja, ich war neugierig, ich hatte Lust drauf, ich fand das Thema super spannend, ich dachte auch als Spin-off generell ist mehr rauszuholen bei den Filmen, da kann man weniger kaputt machen und das ist so. Das Universum ist so groß. Ich fand eh immer schon interessant, Bücher zu lesen oder Spiele zu spielen, die eben nicht einfach die alten Filme halt nacherzählen, sondern Nebengeschichten, Nebenfiguren und was die sonst noch alles erleben. Gerade in Spielen hatte man das halt viel und das fand ich einen coolen Ansatz. Und ich war dann aber im Kino tatsächlich eher enttäuscht.
Okay, wie kam das denn?
Das kam, weil, also sagen wir mal, das Positive am Film war, der Look war Hammer. Also ich fand Episode 7, fand ich den Look, war gar nicht meins, was auch sehr viel mit dem Design zusammenhing, von allem, was man so gesehen hat und gezeigt hat. Aber Rogue One hatte geilen Look, geiles Design, hat natürlich viel mit den alten Elementen gespielt, Sturmtruppen, Sternzerstörer, TIE Fighter. Aber die hatten auch ein Recht da zu sein, finde ich, anders als in den Sequels. Da hätte ich sie gerne nicht gesehen, oder nicht in dieser Art. Aber die ganzen, auch die neuen Welten, die wir gesehen haben und der generelle Look und Feel, das war ja auch Greg Fraser, der Kameramann, der dann ja auch bei Dune mitgemacht hat, bei dem neuen Batman-Film und der Typ ist halt auch einfach ein Genie, genialer Kameramann, der da was reinbringt. Gareth Edwards auch, ein visuelles Genie und also der Regisseur von Rogue One und das hat zusammen eine geile Kombi da, einen echten, geilen, realen, fühlbaren Look einer Star-Wars-Welt zu erschaffen. Die Raumschlacht war der Wahnsinn am Ende. Da dachte ich auch, die Raumschlacht in Episode 7 ist das ein Witz? Was ist das? Aber Rogue One, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Darth Vader am Ende, Hammer. Tarkin fand ich auch super geil. Also Tarkin taucht ja als digitale Kreation dann auf und manche fanden das dann irgendwie kontrovers oder wie auch immer, aber ich mochte das. Ich fand das irgendwie total cool. Ich mochte auch vieles an der Sprache. Der Imperator wurde oft erwähnt, der imperiale Senat wurde oft erwähnt. Das fand ich sehr geil, dass dann auch Mon Mothma dabei war und Bail Organa. Fand ich grundlegend geil, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ah, die respektieren ja doch die Prequels. Die nehmen diese Schauspieler mit und so. Also vieles Positive, aber was für mich nicht funktioniert hat, waren die Figuren und der Plot. Die Figuren, also Jyn Erso war halt relativ platt, aber die war so ein bisschen der Standardheld. Die hat noch einigermaßen funktioniert. Wobei ich damals schon das Acting von ihr ganz strange fand. Ich habe es einfach die ganze Zeit nicht verstanden, wie sie spielt. Als hätte sie die ganze Zeit nicht gewusst, was sie machen soll. So wirkte sie auf mich. Und dann Mr. Cassian Andor. Ich weiß nicht warum, aber ich fand den furchtbar. Ich fand den wirklich provozierend furchtbar, diesen Charakter. Und den Schauspieler auch und die Art, wie er gespielt hat. Und das hat mich auch extrem gestört irgendwie. Und ich dachte auch, ich bin damit wahrscheinlich alleine. Aber das habe ich dann von einigen Leuten aus dem Bekanntenkreis gehört. Und ich weiß nicht, es liegt einfach am schlechten Writing und Directing wahrscheinlich, was Schauspielerführung anbelangt. Und dann diese Story. Diese Story, der Film springt von Szene zu Szene. Die ersten 10, 15 Minuten da im Minutentakt, neuer Planet mit irgendwas hier, TIE Fighter Pilot ist übergelaufen, aber nichts davon hat mich irgendwie gecatcht oder so neugierig gemacht oder so, dass ich so mitgerissen wurde. Ich dachte, boah, ja, spannend, spannend, spannend. Das war einfach nur so ein Durcheinander. Und dann jedes Mal, dann passieren ganz viele Szenen. Die Szenen, wenn du die nur visuell anguckst, sind die Hammer. Egal, ob die dann diese imperiale Basis, wo Galen Erso da arbeitet, da auch angreifen und alles, jedes Setting ist Hammer. Aber es hat ganz oft gefehlt, dass es irgendwie mir wichtig war, was die Figuren da machen und was die eigentlich wollen. Jeddah war ein spannender Planet. Aber was machen die da eigentlich? Irgendwie Saw Gerrera treffen. Das war der nächste in diesem Trio von schlechten Schauspielern, obwohl es ein genialer Schauspieler ist. Aber dieser Charakter mit dieser komischen Sprache und so einer unglaublich kurzen Screentime, der war auch für mich so, was ist das? Was macht dieser Typ da in diesem Film? Also was sollte das Ganze? Und dann fliegen die ja wieder weg. Und Krennic hat für mich auch kaum funktioniert als Bad Guy, obwohl der Schauspieler so gut ist. Und das war halt diese Diskrepanz, dieses Figuren und Plot funktionieren gar nicht, also irgendwie überhaupt nicht. Look, Inszenierung, Hammer. Und deswegen hatte ich Spaß an dem Film zu großen Teilen und gleichzeitig dachte ich so, boah, schade, dass das kein guter Film geworden ist. Das hätte ein genialer Film werden müssen sollen. Da waren so viele Zutaten da, aber ja, am Ende hat er mir nicht so gut gefallen. Dennoch besser als 7.
Ja, er blieb in vielerlei Hinsicht eher unverbindlich, habe ich das Gefühl, weil man noch nicht so richtig, also man kannte die Charaktere ja eigentlich gar nicht, die da aufgetreten sind, mal jetzt von den Legacy-Charakteren abgesehen, obwohl man die jetzt, wenn man nur die Filme gesehen hat, Bail Organa, Mon Mothma, ja auch nicht eigentlich nicht kennt, also von daher,
Vielleicht ganz kurz dazu nur, also ich finde, das wäre aber die Aufgabe des Films, eines jeden Films,
ja klar,
einem neue Figuren oder auch alte Bekannte, die man vielleicht nicht so kennt, so nahe zu bringen, dass du dich für die interessierst, dass du die fühlst, dass du genug über die verstehst. Das macht jeder gute Film und der hat leider irgendwie nicht geschafft. Auch Mon Mothma fand ich dann irgendwie im Trailer geil, die ist dabei, super toll. Im Film 2, 3 kurze Auftritte, sie hat auch keine Rolle gespielt irgendwie. Im Film, auch enttäuschend.
Ja, war so ein bisschen so wie Checkliste abhaken.
Ja, ja, ein bisschen, ja.
Ja, genau. Ja, Sebastian, deine Eindrücke damals?
Ist interessant, weil ich irgendwie von dem Herangehen an den Film komplett die einmal um 180 Grad gedrehte Erfahrung hatte, weil, also ich fand zwar als die Trailer dann kamen, dachte ich so, ah, das könnte was werden. Am Anfang fand ich so ein bisschen diese Idee mit irgendwie, oh, wir erzählen, wie die Todessternpläne gestohlen werden, hat mich als Konzept null abgeholt. Da dachte ich so, jetzt wird aber auch irgendwie, jetzt erzählen sie noch die Geschichte irgendwie vom Pförtner, von Darth Vader demnächst. Also
sein Diener kam ja vor, sein Kammerdiener, den sehen wir ja auch.
Der Pförtner war sogar dabei, ja. Genau. Dann allerdings mit wenig Erwartungen halt auch so schon so ein bisschen die Stimmung ja vorab ein Jahr vorher vermiest von Episode 7 bin ich dann da reingegangen und war tatsächlich sehr, sehr angetan. Ich kann halt, das Lustige ist, ich kann alle von Seans Punkten total nachvollziehen. Jetzt auch, ich habe den Film jetzt auch kürzlich nochmal gesehen, um halt nochmal so den Eindruck zu kriegen, okay, wie wirkt der so im Verhältnis zu Andor, wie dockt der daran an und so weiter und so fort. Und beim Wiedersehen hatte ich jetzt schon auch einige der Dinge, sind mir dann auch aufgefallen, die Sean gerade kritisiert hat, nämlich zum Beispiel dieses seltsam Sprunghafte in der ersten Hälfte des Films, wo man merkt, der Film kotzt einem gerade Exposition vor die Füße, ohne so richtig einen guten Dreh zu finden, wie er diese Sachen halt zusammenkriegt, dass das einen guten Rhythmus entwickelt. Und den guten Rhythmus entwickelt der Film für mich halt auch erst so richtig in der zweiten Hälfte, weil da wird es dann plötzlich, da sind dann die Zusammenhänge klar, da ist dann immer klar, warum folgt jetzt B auf A nicht und der Zusammenhang wird nicht einfach behauptet, sondern er ist irgendwie logisch herbeigeführt. Und mich haben die Charaktere insgesamt ganz gut abgeholt. Es ist basal, was da passiert. Ja, aber der Grundkonflikt ist irgendwie für mich nachvollziehbar. Irgendwie. Ich finde halt auch diese, fand auch manche der Sachen ganz clever, wie er dann in die Originaltrilogie integriert ist, weil dieser Konstruktionsfehler, wie es ja immer bis dahin erzählt wurde, vom Todesstern, der ja schon so, naja, muss man akzeptieren, weil die Rebellen müssen halt, das Ding muss halt eine Schwachstelle haben, damit die Rebellen in die Luft sprengen können. Damit kann ich gut leben, überhaupt kein Ding, aber sollte man auch nicht zu sehr hinterfragen. Und die Idee halt, dass das die Rache eines in dieses Projekt gezwungenen, der eigentlich mit dem Imperium nichts zu tun haben möchte, fand ich stark und clever als Gedanken. Und dann diesen Plot um seine verlorene Tochter, das Wiedersehen dann auf dieser Landeplattform irgendwie nach Jahren und dann dauert es nur eine Minute, bevor er stirbt.
15 Jahre waren es, ja.
Er sieht sie einmal irgendwie erwachsen und das hat für mich alles irgendwie funktioniert. Ich habe auch mit dem Schauspiel teilweise hier und da ein bisschen gefremdelt, weil da denke ich auch, dass das viel damit zu tun hat, dass diese eigentlich exzellenten Schauspieler leider ein bisschen unter ihrem Potenzial geblieben sind. So wie viele absolut exzellente Schauspieler aber auch bei George Lucas gerne mal unter ihrem Potenzial blieben, weil halt Gareth Edwards, glaube ich, auch eint, dass der ästhetisch stärker ist, als er in der Schauspielführung ist. Das ist halt, man merkt, dass das ein Mensch ist, der vom Visual Effects Bereich kommt, weil alle diese Dinge.
War das nicht der, der auch diesen Film, wo wir letztes Jahr bei den Oscars drüber gesprochen haben, mir ist der Name gerade entfallen?
The Creator?
Creator, genau.
Creator, genau. Mhm. Der genau die gleichen Stärken und Schwächen hat im Endeffekt.
Ja, genau. Leider.
Gareth Edwards ist ja auch jemand, der von Industrial Light and Magic kommt. Und ja, das kann ich alles nachvollziehen. Es hat mich nicht so sehr gestört, weil ich es irgendwie von Star Wars ein bisschen gewohnt war, dass man diese Dinge manchmal, diese Kröten manchmal so ein bisschen schlucken muss, wenn denn das andere stimmt. Und ich glaube, wie gut das funktioniert, ist sehr abhängig davon, ob man sich von diesem emotionalen Motiven abholen lässt. Und ich glaube, da hat mich das ganz gut gekriegt, diese Kombination, auch wenn sie sehr basal erzählt ist, von dieser Gedanke, wir sehen mal einen Rebellen, der nicht so strahlend ist in Cassian Andor, sondern sozusagen der die schmutzige Hinterzimmerarbeit erledigen muss, während Luke Skywalker vorne blitzblank sein Lichtschwert fuchteln darf, fand ich mal interessant. Auch die Art, wie er eingeführt wird, dass er dann einfach diesen Typen halt, weil er Angst hat, dass die ganze Operation auffliegt, einfach da über den Haufen knallt. So Dinge halt, die ein Luke Skywalker nicht machen würde, dass er der die halt durchzieht. Ja, das hat für mich alles soweit gut funktioniert und der Film lässt einen halt extrem gut hinten raus, sag ich mal, mit diesem Finale, weil das ist einfach furios und das ist jetzt halt auch etwas, auch einer der Gründe, warum Episode 3 bei mir einen sehr, sehr festen Platz in meinem Herzen hat. Ich mag Tragödien. Und dieser Film ist halt auf seine Art auch eine halbe Tragödie, weil du weißt halt eigentlich in dem Moment, wo sie nach, wie hieß er nochmal?
Scarif.
Nach Scarif aufbrechen. Also wenn sie das jetzt ernst nehmen, was sie hier als Szenario entwerfen, dann kann das eigentlich nicht gut gehen. Und ich fand das sehr, sehr angenehm, dass es auch nicht gut geht. Dass das keine Figuren sind, die so ein Hintertürchen behalten, wo sie dann doch nochmal auftauchen können, sondern dass man einfach konsequent sagt, nein, das ist eine Selbstmordmission und genauso endet das auch. Das Beste, was sie erreichen können, ist eben diesen Funken der neuen Hoffnung zu entzünden. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ich habe auch tatsächlich mit Tarkin damals wenig gefremdelt. Heute, 10 Jahre später, fremdel ich beim Wiedersehen ein bisschen mehr mit ihm und denke dann manchmal so, Der Guy Henry, der den ja gespielt hat on set, der hat den eigentlich so von den Manierismen so gut drauf. Hätte eine Neubesetzung nicht auch einfach funktionieren können?
Mit ein bisschen Maske und so weiter, ja.
Genau, weil ich finde das auch immer nicht so schlimm, Figuren neu zu besetzen, wenn die Schauspieler das gut machen grundsätzlich.
Haben wir ja jetzt bei Andor tatsächlich auch gesehen mit Bail Organa. Mhm. Ja?
Ja, und ich meine, haben wir ja die ganze Prequel-Trilogie durchgesehen, dass das absolut möglich war, Obi-Wan Kenobi gut neu zu erfinden und dass das funktioniert, wenn der Schauspieler das tragen kann. Ja, aber unterm Strich fand ich den Film damals im Kino, war ich wahnsinnig positiv überrascht und bin da echt mit einer extrem guten Laune rausgekommen. Beim Wiedersehen sehe ich ein paar Dinge, wo ich auch wieder so Lücken, wo man das kritische Brecheisen gut ansetzen und wenn man zieht, dann bröckelt auch der Putz. Aber insgesamt finde ich den Film immer noch sehr, sehr gut. Das stärkste Kinokapitel, das Disney auf jeden Fall hervorgebracht hat, mit deutlichem Abstand für mich. Mhm. Und auch als, darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, ich finde ihn jetzt im Nachhinein eine gute stilistische Brücke zur Originaltrilogie zwischen Andor und A New Hope, weil A New Hope halt eine pulpy Space Opera mit einem ernsthaften Kern ist. Und Andor ist, ja, kommen wir sicher gleich noch drauf zu erzählen. Ich habe ja neulich gesagt, Andor ist der Versuch, aus einer Pulp Space Opera Krieg und Frieden zu machen. Ah. Und Rogue One ist so irgendwo dazwischen. Der ist so eine Zwischenstufe. Ist natürlich irgendwie noch mal vom Genre her anders, weil er sich sehr so bei diesen Tropen des Kriegsfilms sehr stark bedient. Aber er ist auch so eine Zwischenstufe zwischen dem, ich werfe es jetzt einfach mal als These heraus, dem mythischen Erzählen einer George Lucas Star Wars Saga und dem eher, klingt jetzt erstmal komisch, aber ich werde es nachher noch erklären, was ich damit meine, dem realistischen Erzählen eines Star Wars Andor. Und Rogue One ist in der Mitte, weil es hat diesen geerdeteren, raueren Style und diese Figuren, die abgründiger sind teilweise mit so einem Cassian Andor, aber es hat teilweise, baut es halt immer noch diese Brücke dann da mit diesen beiden Wächtern da des Tempels und so weiter zu den Guardians of the Wills, zu dem Lucas'schen Star Wars Universum mit dem ganzen Mystizismus und den fantastischen, also wirklich ja eigentlich Fantasy-Elementen. Aber es ist halt so abgeschwächt, weil es eher wie so ein Widerhall einer vergangenen Zeit ist und dadurch finde ich, ist das so ein schöner Abhang, den man da runterrutschen kann aus Andor in A New Hope tatsächlich.
So eine Rampe.
Die, wenn man sie direkt aufeinander folgen lassen würden, eher so ein bisschen, ich glaube, da würde man mehr stolpern, wenn es dann diese Zwischenstufe nicht gäbe.
Ja, denke ich auch.
Stimmt.
Noch kurz jetzt, wo ich damals gestanden habe, als ich aus dem Film rausgekommen bin. Also ich war damals immer noch vor allem unter dem Eindruck, die haben für die Sequels das erweiterte Universum gekillt. Das war ja vor 10 Jahren noch so immer das, wo man gerade hier in der Wiki-Community, sowohl bei der Wikipedia als auch bei uns bei der Jedipedia ja noch am stärksten dran zu knabbern hatte. Mhm. Und man hatte halt diese ganze Geschichte, man hatte schon 2 oder 3 Versionen, wie die Todessternpläne gestohlen wurden. Cal Katan war involviert. Dann gab es ein Game Boy Advance-Spiel damals, wo eine Twi'lek drin vorkam, die das auch mitgemacht hatte. Dann gab es, glaube ich, noch ein Rollenspiel-Setting, irgendwas mit Fjolla von Lord und so weiter. Ich weiß es gar nicht mehr, da müsste Max jetzt eigentlich was zu sagen. Ja, aber da gab es schon diverse Erzählungen und dann kam halt, okay, kam Rogue One um die Ecke und hat man gesagt, ja, müssen wir das denn jetzt unbedingt nochmal machen? Und unter dem Eindruck bin ich dann auch so ein bisschen da reingegangen und das ist mir jetzt gerade beim nochmal schauen nochmal aufgefallen, wo sie sich dann auch für zum Beispiel für Jedha haben inspirieren lassen, weil mit Sicherheit Ossus, dieser alte Jedi-Planet, der in den Jedi Chroniken, Tales of the Jedi Comics vorkam, dann eben diese Geschichte um die Todessternpläne und was mich dann gerade beim Film, also für die blassen Charaktere, da finde ich mich bei dem, was Sean eben gesagt hat, sehr wieder, ja, die waren für mich blass und ja, warum sollte ich mich jetzt um die scheren sozusagen, um es mal etwas platt zu sagen, Und dann hinten raus eben gerade diese Szenen auf Scarif waren für mich halt irgendwie so eine Abarbeiten von einer Checkliste von Plot-Devices. Also gerade das mit diesem Sendeturm da auf Scarif, dass die dann eine physische Kassette irgendwo rausziehen müssen, dann müssen sie den Turm hochklettern. Auf dem Turm ist eine große Sendeschüssel, wo drunter auch zufällig noch eine Konsole ist, wo man die Kassette einlegen kann. Und in dem Trailer kam, das war jetzt in dem fertigen Film nicht mehr drin, aber das hatten sie im Trailer noch drin, gab es dann auch noch eine Szene, wo dann irgendwie die Steuerung von dieser Sendeschüssel auf einem Arm über dem Abgrund ist und dann kommt noch ein TIE Fighter, der dann schießen will und so weiter. Also das war alles unglaublich Plot-Device-mäßig geregelt. Drama um des Dramas willen und dann habe ich halt schon so ein bisschen abgewunken und gedacht, ja okay. So im Nachhinein betrachtet, ich bin ja immer eher etwas differenzierter unterwegs. Der Film hat mir auch von allen, ich habe ja gerade auch vehement genickt und bejaht, ja, das ist das Beste, was Disney, also unter Disney produziert wurde an Filmen von Star Wars. Da gehe ich völlig d'accord mit. Und wie gesagt, man holt mich mit guten Raumschlachten ab. Also die Schlacht über Scarif oder wie der Todesstern das erste Mal gezeigt wird, das war schon echt krass. Ja, mit dem Sternzerstörer, mit diesem Sternzerstörer, der dann da in diesen vom Schatten ins Licht kommt, dieses strahlende Weiß, die TIE-Jäger, die fliegen und so weiter. Dann aber auch die Rebellenflotte über Scarif. Das war schon alles ganz cool. Und als alten Knights of the Old Republic Fan, als dann diese Hammerhead-Korvette dann auftauchte, da habe ich auch gedacht, okay, interessante Wahl, das Ding aufzubringen. Aber ja, ich nehme es. Ja. Mhm. Das war schon ganz cool so. Ja. Also ja, im Endeffekt, was das CGI angeht, muss ich auch sagen, Sebastian, da bin ich bei dir, dass Tarkin mich damals relativ wenig gestört hat, fand ich gut, vor allem auch auf der Kinoleinwand. Da hat mir Leia schon eher so ein bisschen Uncanny Valley gegeben. Die sah dann doch ein bisschen sehr, also früher hätte man das alles mit sehr viel Make-up gemacht und das war jetzt sehr viel CGI-Make-up, fand ich. Und jetzt gerade, weil ich den Film ja gerade eben gesehen habe, habe ich nochmal besonders auch auf Tarkin geachtet und erkrankt leider so ein bisschen an dieser CGI-Charakter, ja, Geschichte, die man schon mal hat. Er bewegt sich nicht so natürlich, wie es reale Personen tun, trotz Guy Henry, der da Motion Capture oder Performance Capture gemacht hat. Und das haben sie schon mal besser hingekriegt, vor allem auch bei Episode 3, wo ja die Kampfszenen ja im Prinzip auch von Stuntman durchgeführt wurden, wo dann nur das Gesicht von Palpatine, also von Ian McDermott auf den Stuntman hinterher kopiert wurde und so weiter. Also das hätten sie besser machen können, meiner Meinung nach.
Ja gut, der Unterschied ist da natürlich, dass bei Episode 3 das halt ein paar Action-Szenen sind, wo halt das Gesicht irgendwie korrekt aussehen muss und hier ist es halt eine volle Performance und das, ich glaube, da haben sie sich halt eine sehr, sehr hohes Ziel gesetzt und oh, sie haben ja,
aber es war nicht nur das Gesicht, Sebastian. Ich fand auch, die Körperbewegungen waren nicht so, wie man sie von einem realen Schauspieler erwartet hätte.
Ja, aber ich glaube, das ist das Uncanny Valley, was dann zuschlägt, weil der Körper ist ja teilweise real sogar. Das ist ja, der ist oft nur vom Kopf aufwärts sozusagen ersetzt worden. Also es ist auch, dass sie ganz oft irgendwie so den Kragen als die Trennlinie wohl genommen haben, wo sie den Körper von G. Henry behalten und dann den digitalen Kopf halt, der auf seiner Performance basiert, obendrauf bauen. Aber das ist halt vieles daran, wenn ich eine These hätte aufstellen müsste, woran es liegt, das ist immer halt super schwer zu sagen, weil das an so vielen Dingen liegt, weil wir Menschen sind so gut darin, Gesichter zu interpretieren und zu lesen, dass sobald irgendeine Mini-Sache nicht stimmt, wir sofort wie die Bluthunde darauf anspringen. Deshalb funktioniert halt ein Gollum oder ein Jar Jar Binks viel, viel besser, weil wir halt nicht diesen unmittelbaren Referenzrahmen haben, wie der aussehen müsste. Und bei Tarkin, aber wenn ich es irgendwo ran festnageln müsste, würde ich sagen, es ist alles so ein bisschen floaty. Es ist alles ein bisschen zu weich, ein bisschen zu rund. Menschen sind ein bisschen abgehackter, ein bisschen erratischer, ein bisschen, ja, unpräziser als diese Umsetzung ist. Das ist teilweise ein bisschen zu perfekt. Und bei der Performance bin ich mir auch nicht sicher. Super schwer zu sagen, was davon ist Guy Henrys Spiel und was davon sind Dinge, die die Animator hinterher so ein bisschen draufgepackt haben. ich glaube auch, wir haben halt auch eine super, super gute Referenz für den Original Tarkin. Das kommt halt noch da oben drauf. Das ist jetzt nicht irgendein neuer menschlicher Charakter, sondern das ist halt einer, den wir sehr, sehr gut kennen. Und wenn ich sehr, sehr gut sage, dann halt, weil Leute wie wir halt in New Hope, weiß nicht, zweistellig oft gesehen haben, ja, vermutlich. Auf jeden Fall. Und das ist halt, ich finde halt, dass sie da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, weil der Original Tarkin ist ein Tacken trockener als der Rogue One Tarkin. Der ist manchmal so ein bisschen zu sehr, haha, ich bin ein Bösewicht. Also einfach in so ganz so subtilen Sachen, die er macht. Und der Tarkin in A New Hope ist eigentlich eher so ein furztrockener Verwalter des Todes. So ein bisschen wie so eine Figur gewordene, ja, so eine Hommage daran, wie ja oft diese ganzen Nazi-Schergen, die im Hintergrund die Fäden gezogen haben, charakterisiert werden. Die waren halt nicht cool oder mysteriös, die waren halt relativ straight. Und das ist ja eigentlich das Erschreckende, dass man mit so einer Straightness so furchtbare Dinge tun kann. Und hier ist der ein Tacken zu sehr, ich fand ihn ein bisschen drüber. Und das in der Kombination, glaube ich, ist zumindest das, womit ich am meisten gefremdelt habe. Und was schwieriger ist als Rendering oder sowas, weil das ist alles top.
Vor allem, wenn man dann auch sieht, wie er eben neben Ben Mendelsohn steht, der dann den Krennic spielt und der dann wirklich auch mit diesen, wie du sagst, mit diesen Micro-Expressions, würde man es wahrscheinlich in der Verhaltensanalyse nennen, ja, dann seine, der das halt wirklich gut rüberbringt, sein Entsetzen, dass Tarkin da jetzt ihn da mit Füßen tritt und seine Errungenschaften und so weiter. Und dann sieht man diesen glatt gebügelten Tarkin in Anführungszeichen jetzt daneben stehen, der dann so, ja, glatt in jeder Hinsicht darüber bügelt. Von der Story her passt es, aber von der CGI dann weniger. Aber gut, lass uns jetzt nicht an Tarkin festmachen. Ja, ich glaube, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, was CGI in Star Wars alles schon geleistet oder nicht geleistet hat. Aber wir wollen uns ja noch ein bisschen weiter gucken. So, ja, dann ging erstmal ganz viel Zeit ins Land und dann, ja gut, ganz viel Zeit, aber zumindest so 6-7 Jahre, bis man dann hörte, es wird eine Andor-Serie geben, die dann, ich glaube, 2022 kam die raus und uns diesen Charakter, den wir vielleicht in dem Film überhaupt gar nicht so wahrgenommen haben oder wo wir überhaupt nicht wussten, was wir mit ihm anfangen sollen, wie wir es ja eben schon gesagt haben, ja, wie seid ihr da reingegangen in die erste Staffel damals?
Ja, das war natürlich für mich besonders kopfkratzend, dass sie den Charakter genommen haben, den ich so wenig leiden konnte irgendwie oder der so wenig funktioniert hat für mich. Und ich muss auch sagen, eben als du das Expanded Universe erwähnt hast, Michael, da hatte ich auch wieder ein Flashback, weil ich weiß noch, dass ich damals auch tatsächlich ein bisschen verärgert oder es einfach sehr schade fand, dass es eben nicht einfach dass Endor nicht einfach Cal Kestis gewesen ist, dass sie nicht einfach diesen Charakter genommen haben. Natürlich hätte er dann überleben müssen, aber es wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Aber dass sie einfach irgendwie so eine ähnliche Geschichte erzählen, so ein ähnliches Konzept mit so einem ähnlichen Charakter auch und dann ist es aber nicht Cal Kestis. Das hat mich irgendwie sehr gestört und ich dachte einfach, da ist eine verpasste Chance gewesen. Und ich fand es auch strange, weil ist nicht die Partnerin von Cal Kestis Jane Erse?
Jen Ors, ja, Jen Ors.
Jen Ors und sie heißt Jyn Erso, das war auch so nah beieinander, aber ich dachte, hey, warum nicht direkt die Figuren benutzen? Aber ja, ihr habt ja natürlich gerade erst vor kurzem für Episode 7 und die Sequel-Trilogie dieses ganze Expanded Universe gekillt. Und jetzt trauen die sich natürlich am Anfang auch überhaupt nicht, das Expanded Universe wieder rein in irgendeiner Form wieder zu integrieren. Das war auch viel zu früh dafür. Ja, und dann war alles neu und das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Und als die Serie dann angekündigt wurde, dachte ich auch so, wir hätten eine Cal Kestis-Serie haben können. Jetzt kriegen wir eine Endor-Serie. Ja, und ich weiß auch nicht mehr genau, wie lang von dem Punkt, dass man das dann angekündigt hatte und worum es dann auch geht, um die Anfänge der Rebellion und so. Das wird, glaube ich, auch schon gesagt. Bis zu den ersten Trailern weiß ich gar nicht mehr, wie das so für mich alles so war. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich hatte auf jeden Fall einen gewissen Optimismus dabei, weil ich glaube, dann schon einige Star Wars-Serien raus waren, wo ich dann auch langsam das Interesse verloren hatte, weil es mir dann ein bisschen zu plump, zu kindlich, zu albern wurde. Selbst bei Mandalorian wurde das dann irgendwann sehr, sehr Schema F, Klischee, 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 Klischee. Und dann war irgendwie alles von Star Wars nur noch Klischee, 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 Klischee. Und das war dann so ein bisschen, ne? Und dann dieser Ansatz, dass es jetzt ernster wird und rougher und mehr Rogue One-Ansatz. Da dachte ich, okay, das könnte vielleicht interessant werden. Und dann wurde ich eingeladen von Disney zu einer Preview-Veranstaltung in Köln. Die ersten drei Folgen am Stück auf einer großen Leinwand. Und das hat mich dann sehr, sehr umgehauen und sehr abgeholt. Also ich hatte zwar trotzdem immer noch so ein bisschen die Probleme, dass ich Endor einfach nicht so richtig verstehe und nicht so richtig reinkomme in diesen Charakter, aber das war nicht so schlimm, weil man jetzt einfach viel mehr Zeit hatte. Und es fing ja direkt genauso an, dass er zwei Leute umbringt, wie in Rogue One. Das war dann so, okay, ja, verstehe, das ist also sein Charakter. Bevor es so kompliziert wird oder irgendwie Schwierigkeiten im Nachhinein macht, einfach töten, einfach aus dem Sinn mit dem Problem quasi. Und ja, ich fand sehr, sehr vieles geil. Es fing eigentlich schon damit an, mit diesen allerersten Shots. Da rennt er diesen langen Brücke oder Steg mit so Lampen an den Seiten lang oder geht da lang.
Ja, fast so eine cyberpunkige Welt, ja, Morlana. Ja.
Genau, erstmal, dass man sowas mal sieht in Star Wars, finde ich schon mal geil. So eine cyberpunkige Welt, mehr City, mehr Futurismus. Und diese Art der Kamerainszenierung, wo man erst so diese Lichter vorbeiziehen sieht in so einem Close-Up und dann irgendwie die Beine und dann dieses große Bild. Und da dachte ich, okay, das ist was anderes. Ich habe mich jetzt schon richtig gewöhnt an Mandalorian und die anderen. Ich glaube, Obi-Wan war auch noch vorher. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich glaube, fast zeitgleich. Es war ziemlich parallel, glaube ich. Die sind in einem relativ kurzen Abstand, glaube ich, voneinander rausgekommen.
Weil ich meine, da war irgendwie so ein Gedanke, dass ich dachte, boah, so muss das aussehen, nicht wie bei Obi-Wan. Vielleicht liefen die auch ein bisschen parallel. Ja, auf jeden Fall, die Serien hatten so einen Serienlook. Der war dann mit dem gerade bei Mandalorian durch dieses Volume dann ja auch recht stark etabliert.
Mhm. Also Obi-Wan war im Frühjahr 22, also Mai bis Juni, und Andor war September bis Oktober, November.
Und genau, und das Ding war nämlich, das war dieser krasse, schöne Kontrast eigentlich, weil Obi-Wan, das finde ich, glaube ich, schon fast die schlechteste Serie, die ich gesehen habe. Ich habe tatsächlich nicht alle gesehen. Mir fehlen noch 3 Serien, die ich nicht gesehen habe. Deswegen geht das Ultra nur für Mando.
Also lass mich raten, du hast Acolyte nicht gesehen.
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Ja, okay. Dann lass uns da auch nicht drüber reden.
Okay. Aber
dann werfe ich jetzt mal eine verbale Handgranate da rein, indem ich sage, ich respektiere Acolyte mehr als Obi-Wan, trotz aller seiner Probleme. So, das ist so für mich das Episode 8 der Serien. Ich finde wenig daran wirklich gut, aber ich respektiere, was sie probiert hat.
Interessant. Ich will es immer noch nachholen. Aber Obi-Wan, Hugh McGregor und so, ich dachte, Hammer, Prequels und alles. Und ein paar Sachen fand ich auch ganz gut bei Obi-Wan, aber ich fand es erschreckend bei Obi-Wan, wie amateurhaft diese Inszenierung war. Sei es Kamera, sei es Schnitt, sei es Look, sei es Action, sei es Effekte teilweise, aber auch so Szenerien irgendwie. Also das hatten schon Mandalorian und auch die Kinofilme öfter mal an sich, dass das teilweise für mich zu irdisch wirkte oder so sehr.
Ja, viel Volume gedreht, ne?
Ja, und das kommt auch nochmal dazu, dieses Volume-Ding, das hat sich halt dann, wenn man das nur benutzt oder so viel benutzt, dann hat sich das sehr schnell abgenutzt. Gerade bei Mandalorian dachte ich, langsam wirkt es echt wie eine Theaterbühne, wo die ganze Zeit da so langsam langschlendern in jeder Episode. Und Obi-Wan hatte dann auch dieses wirklich amateurhafte Writing und Inszenierung. Und das Imperium wurde noch. Die waren unfähig, albern, nicht ernst zu nehmen. Jeder, also wirklich Situation, wie sie sich an diese Basis vom Imperium reinschleichen, diesen Turm aus dem Game da. Boah, das war einfach, das konnte ich nicht glauben, was ich da sehe. Oder auch der Kampf Obi-Wan und Vader, das erste Mal in der Episode 3 war das, Obi-Wan, wo wir in dieser Arizona einfach gefühlt gedreht haben, wo ohne irgendeine Mühe, das aussehen zu lassen wie Star Wars.
Das haben sie doch in Mandalorian und Boba Fett auch schon gemacht, ja.
Kann sein, aber da. Bei Mandalorian und Boba Fett wirkt es zumindest noch eine Ecke Star Wars, also eigentlich immer deutlich Star Warsiger, trotz vielleicht anderer Schwächen, aber Obi-Wan war wirklich so, dass sie dann zwischen den Kiesgruben gekämpft hat, das ist einfach ein Fanfilm. Also ein No-Budget-Fanfilm könnte genauso aussehen, besser als das. Und das kann nicht sein, dass sie uns das jetzt andrehen. Und dann war halt Endor so ein unglaublicher Kontrast dazu, also diese 3 Folgen im Kino zu sehen, diese Ernsthaftigkeit, dieses Worldbuilding, dieser Detailgrad, diese Klarheit der Regie und der Vision hinter Drehbuch und Regie, dass du wirklich gemerkt hast, da steckt was hinter. Da hat man sich richtig was bei gedacht, da wollte man etwas auslösen. Obi-Wan wirkte halt wie, wir müssen das irgendwie drehen. Wir hauen jetzt mal ganz viele Köpfe zusammen, zu viele Köche verderben den Brei und irgendwie wird da was gedreht in kurzer Zeit. Aber Endor hast du richtig durchdacht und die ersten 3 Folgen waren ja erstmal auf Ferrix und gut, auch nicht unbedingt die Star Wars, 6. Star Wars Welt, aber es war von der Machart der Inszenierung und diesem Realen und hat mich das richtig abgeholt. Und ich fand das auch erstmal richtig geil, dass man keine Sturmtruppen sieht, keine TIE Fighter, keine Sternzerstörer, weil das wurde für mich so inflationär benutzt seit Episode 7. Und also allein, ne, Sequels fände ich cool, hätten die eine ganz neue Art von Design-Language entwickelt, wie bei den Prequels für Raumschiffe und so. Und das vielleicht mal so ab und zu als coolen Moment, wie diesen Friedhof auf Jakku, Das ist ja geil, wenn man das Sternzerstörer und X-Wings sieht. Aber, und Millennium Falcon. Aber wenn man das die ganze Zeit hat, dann boring für mich. Ja, und dann hat der Endo das halt überhaupt nicht gemacht. Die Feinde waren diese Morlana Security Force, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen da, wo auch unser geliebter Cyril seinen Ursprung hat in der Serie. Und das fand ich alles so spannend. Und ja, also der Detailgrad und das rein Szenastische war auch irgendwie so kinomäßig, wie man es bei den Serien sonst so nicht erlebt hatte. Und das fand ich auch irgendwie sehr beeindruckend. Da hat es mich geguckt. Und Luthen Rail als von Stellan Skarsgård gespielt, ja. Der war ja auch in den ersten Folgen schon dabei, wie er eigentlich schon in der dritten Folge dann den Cassian Endo dann so quasi rekrutiert fürs Erste. Alter, ich war so drin. Es war so, ja, jetzt geht's los. Also, ich war erstmal sehr gehuckt und fand das wirklich eine willkommene Abwechslung mal vom Stil.
Ich habe gerade noch eine These, bevor wir jetzt weitermachen. Mhm. Weil da kam ich jetzt gerade drauf, wo du über die Inkompetenz des Imperiums bei Obi-Wan sprachst. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die sich ein bisschen so durch Disney Star Wars durchzieht, finde ich. Dass Autoritäten, sei es jetzt Imperium, sei es Rebellen, sei es die Neue Republik, sei es die Erste Ordnung, die Neue Republik dann zur Zeit der Ersten Ordnung, die werden alle irgendwie immer so dargestellt, als ob das Amateure wären. Also, also die Imperialen, die nicht raffen, dass da sich die kleine Leia unter Obi-Wans Mantel versteckt. Dann die Neue Republik, die sich ja in Ahsoka irgendwie dumm verhält, weil hier alle rufen gerade, hey, Thrawn kommt zurück, ihr wisst doch, was der Typ gemacht hat. Dann, nein, das ist doch alles so, das bringt nichts. Selbst in Rogue One ist es ja so, dass da diese drei Senatoren, die jetzt auch in den letzten Folgen von Andor Staffel 2 vorkamen, die dann auch sagen, ja, dann gehen wir halt jetzt auf, wo es den Todesstern gibt. Wo du halt denkst, warum? Was soll das? Mhm. Ja, dann eine Sequels, dann aber auch der Widerstand, der sich dann da so bei dieser Verfolgungsjagd in Episode 8 so zerreibt. Dann die Erste Ordnung, die sich auch von innen heraus quasi zersetzt, wo dann Hux ja auch noch als, einfach weil er Kylo Ren hasst, sozusagen den Erfolg der Ersten Ordnung sabotiert hat und so weiter. Also, denn, aber auch in Acolyte ist es ja genauso, wenn man dann halt sieht, aber dann, dass die Jedi halt unfähige Gruppierungen sind und so weiter. Also irgendwie ist hier immer, Autoritäten werden immer als inkompetent dargestellt in sehr viel von dem Material. Das trifft jetzt nicht so auf die Animationsserien zu und das trifft auch nicht auf Andor zu tatsächlich.
Interessant, das habe ich noch nie so beobachtet, dass es generell gegen Autoritäten, bei Autoritäten so ist. Aber was auf jeden Fall negativ mir aufgefallen ist, dass halt einfach die Bad Guys, sei es First Order oder Imperium, unter Disney, abgesehen von Rogue One, halt sehr, 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 sehr albern und nicht ernst zu nehmen dargestellt wurden. Und das hat mich auch, Episode 7, da fing das ja schon an mit dem First Order, die ich überhaupt nicht ernst nehmen konnte, auch durch Hux, aber auch durch den Kylo Ren, der das ja so immer wieder Spaceballs-mäßig aufregt und dann Konsolen zerschlägt. Das war einfach so albern und ja, ich frag mich das halt wirklich, das ist bei den Marvel-Filmen teilweise halt auch oft so gewesen, wieso entwickelt ihr keine Bad Guys, die man ernst nehmen kann, vor denen man sich fürchtet? Es soll doch spannend sein, aber irgendwie werden diese viele Geschichten so geschrieben, so sehr auf die Helden geschrieben, dass die Helden so unglaublich heroisch sind, dass dagegen die Bösen so unglaublich schwach dargestellt werden oder eben nicht beängstigend.
Ja, oder wer gerade eben im Fokus ist, ne? Entweder die Protagonisten oder die Antagonisten. Entweder die sind die Kompetenten, aber diejenigen, also die Organisationen oder Strukturen, gegen die sie opponieren, sind irgendwie alle inkompetent oder folgen diesem Trope des, wir hatten es eben schon kurz von Star Trek, ja, von diesem, der böse Admiral der Sternenflotte, der dann kommt und der Heldencrew sozusagen das Leben schwer macht, ja, das ist ja auch so wirklich so ein Trope, was immer wieder vorkommt. Das hat das Gefühl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hatte ich dann doch öfter, als mir lieb war bei Star Wars. Ja.
Ich glaube, Michael, das liegt sehr, sehr stark auch daran, was ich bei dem Disney Star Wars jetzt als ein Schreiben, das sich zu sehr an Ideen und Konzepten orientiert. Also nicht, dass das was schlecht daran wäre, Idee und Konzepte zu haben, aber sie werden einfach nicht sauber in eine Handlung oft eingewoben, sondern sie werden einfach so front and center gestellt, so guckt mal, genau dieses Infragestellen halt so. Das ist ja an fast an sich fast krampfhaft Wiederholendes in Disney Star Wars ist ja das, dass alles Alte muss irgendwie, einerseits wiederholen wir es oberflächlich komplett, aber guckt mal, wie clever wir sind, dass wir in Frage stellen irgendwie alles, was eher die eigentlich Guten sind, doch die Bösen, und die eigentlich Gefährlichen sind doch irgendwie inkompetent, und wir vertauschen Geschlechterrollen. Das sind ja alles so Sachen, wo es super offensichtlich für mich wurde, war, als ich eine Kritik in der Süddeutschen Zeitung zu The Last Jedi gelesen habe, wo ich dachte, ja, geil. Wenn irgendwas in dem Film davon sauber in die Handlung integriert gewesen wäre, worüber, also das war eine sehr positive Kritik, dieser Autor gerade komplett vor Begeisterung ausflippt, hätte ich diesen Film gefeiert. Das Problem ist nur, wie es umgesetzt ist. Die Idee, so ein bisschen zu sagen, okay, wir machen Star Wars so ein bisschen weiblicher, feministischer, indem wir halt darstellen, so hat es halt dieser Kritiker beschrieben, ja, dass der, oh Gott, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, der Oscar Isaac-Charakter. Poe Dameron, genau, der ist repräsentiert halt so ein bisschen die toxische Maskulinität, der immer nur mit dem Kopf durch die Wand will und sofort auf alles schießt, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und der deshalb halt sich nicht der Autorität der Admirälin unterwerfen will, die aber total den guten Plan hat. Wo ich so denke, so, ja, als Motiv, wenn ihr das in Star Wars reinkriegt und gut mit dem, wie Star Wars erzählt hat, vermählt, wäre ich sofort dabei, weil das halt eine coole Modernisierung des Stoffes wäre. Das Problem ist nur, dass der Film das nur dadurch hinkriegt, dass er komplett forciert, dass die Admirälin aus Gründen, die keiner versteht, allen ihren Plan vorenthält, weil Poe Dameron ist halt kein Vollidiot, kein ja, toxisch männlicher Vollidiot, sondern hätte mal ihm jemand kurz erklärt, worum es geht, was dann hinterher passiert, und er sagt, oh ja, das sehe ich ein. Wäre das einfach nur eine halbe Stunde vorher passiert, wäre das halt alles nicht passiert. Und dadurch hassten diese ganzen Filme und viele der Serien halt auch von konstruiertem Konflikt zu Konflikt, um halt so eine, ja, sehr plumpe Botschaft nach Hause zu drücken, während halt das Lucas'sche Star Wars immer das exakte Gegenteil gemacht hat. Dass sie diese Ideen auf eine sehr basale Variante heruntergebrochen und dann in diese mythische Märchenerzählung halt reingewoben worden und unterschwellig irgendwie darin mit vorkam, ist aber halt nicht oberflächlich auf der Oberfläche einfach um einen anderen Plot sozusagen ging. Und diese komplette Umkehr, die ist dem nicht gut bekommen. Und Andor geht halt auf eine völlig andere Art und Weise, aber es kehrt halt dahin zurück zu sagen, okay, als erstes brauchen wir einfach mal eine verdammt solide Erzählung. Mit Charakteren, die Sinn machen, mit Charakteren, die, wo nachvollziehbar ist, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und dann weben wir da diese ganze Politik, diese ganzen Ideen über, wie funktionieren faschistische Systeme, warum sind Rebellionen super messy, also warum haben die interne Konflikte, die sie austragen, warum kann man keine Rebellion beginnen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Alle diese Ideen, die da drin vorkommen, aber die sind halt einfach so sensationell elegant da eingewoben. Und anstatt, dass sie dir ständig halt mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht geschlagen werden. Und das ist, glaube ich, da, wo der Unterschied ist und warum auch Andor so viel besser funktioniert.
Ja, schön gesagt, auf jeden Fall. Ich würde dabei sogar anzweifeln, dass so viele Star Wars Filme und Serien unter Disney überhaupt den Anspruch hatten oder überhaupt es vorhatten, so viele Themen, mit so vielen Themen sich auseinanderzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass die Star Wars Sachen von Disney meistens viel zu leicht sind und sehe da eher das Problem bei den Tropes und bei diesen Klischees. Also das fing auch schon wieder mit Episode 7 an, dass man sich anguckt, was ist denn Star Wars? Ach, das sind die Memes. Ach ja, Sturmtruppen treffen ja eh nie. Das ist ja das Meme. Also ab jetzt werden keine Sturmtruppen mehr jemals eine Gefahr sein, weil, wisst ihr doch, ist doch bei Star Wars immer so. Und ja, sicherlich gab es Situationen in den alten Star Wars Filmen auch schon, wo Sturmtruppen die Helden nicht treffen, aber andere Rebellen immerhin. Aber so wird dann aus einer Sache, die kann man ja in verschiedene Richtungen weiterspinnen. Man könnte sagen, ah, die Sturmtruppen treffen jetzt nicht so oft unsere Plot-Armor, also unsere geschützten Hauptfiguren. Okay, das heißt, wir könnten das noch ins Extreme führen und sagen, ja, wisst ihr noch, Sturmtruppen sind Idioten. Und dann, das haben sie halt gemacht. Man könnte auch in die andere Richtung gehen und einfach sagen, Ja, natürlich passiert es bei den Helden, aber wir können sie ja trotzdem ein bisschen ernster nehmen, mal jetzt. Vor allem, wenn die First Order vielleicht eine ganz neue Art von Imperium ist, könnten die ja vielleicht auch diesmal deutlich gefährlicher auftreten. Man hat sich immer für die Klischees entschieden und das war auch bei Mandalorian so, dass auch jeder Konflikt immer unglaublich einfach mit ein paar Schüssen entschieden wird und die Bad Guys nie eine Chance haben. Und bei sehr vielen Serien, bei Obi-Wan war das ja genauso und ich weiß nicht, ob bei Obi-Wan überhaupt irgendwas versucht wurde zu erzählen thematisch, außer einer kleinen, feinen, weiß ich nicht was, Abenteuergeschichte. Und ja, ich sehe da echt auf jeden Fall ein großes Problem mit diesen Klischees, diese Klischees, die immer wieder aufgegriffen werden und so sich selbst kopieren, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, außer Sturmtruppen, die eben im Nahkampf mit bloßen Händen umgehauen werden oder wirklich gar nichts auf die Reihe kriegen.
Ja, das, ich finde das auch, ich stimme dir da bei allem zu, weil ich glaube, da merkt man jetzt so ein bisschen, welche Serien du noch nicht gesehen hast, die genau eben dieses sehr ungelenke, wo man wirklich einfach merkt, die haben was zu erzählen. Mhm. Also Acolyte ist für mich das Paradebeispiel für eine Serie, die hat total viel zu erzählen. Das Problem ist nur, dass sie dabei ständig über ihre eigenen Schnürsenkel stolpert. Mhm. Und dabei sehr, sehr, und das war halt so ein Gefühl, das mich auch bei The Last Jedi auch ganz oft verfolgt hat. Weil es ja eigentlich sind ja viele der Motive total interessant, die da drin sind. Was sie mit Luke machen, ist eigentlich total interessant. Diese Idee eben mit diesem Konflikt zwischen Poe und der Admiralin ist total interessant. Da ist so viel Interessantes drin, das nur nicht wirklich geschickt für mich umgesetzt wird. Aber ja, das ist bei Mandalorian und auch bei den beiden J.J. Abrams-Filmen bin ich voll bei dir. Da ist das Problem wirklich eher das inhaltsbefreite, zum Meme erstarrte Klischee, das rauf und runter gespielt wird. So ein bisschen so, ja, es hat was so ein bisschen von so einer Greatest Hits Tour irgendwie, nur dass jetzt leider die Coverband auf der Bühne steht.
Oder noch schlimmer, das sind die, die die Rechte nicht haben und nur Musik spielen, die so ähnlich klingend daran erinnern sollen.
Ja, das ist das Imperium bei Wish bestellt.
Das ja, ist definitiv das ist so die First mehr. Order.
Oh ja, naja. Also, ja, Andor Staffel 1 ist ja auch aufgeteilt, wenn ich mir jetzt so nochmal die Episodenliste anschaue, auch nochmal aufgeteilt in 12 Episoden mit Handlungsbögen, die mit jeweils 3 Folgen. Und ja, du hattest eben schon gesagt, in den ersten drei Folgen, lernt man ja erstmal so die Welt kennen, auf der Andor dann aufgewachsen ist. Also eigentlich sogar 2, wenn man diese Bergbauplaneten, wo er da mit seiner Schwester, was ja ein Großteil auch seiner Motivation ist, dass er seine Schwester eben da zurücklassen musste, als er von Marva und ihrem Mann damals dann aufgenommen wurde und dann nach Ferrix gebracht wurde. Da hat man eben einerseits diese mehr oder weniger traumatische Kindheitserfahrung da kennen, die er gemacht hat. Und auf der anderen Seite dann aber auch diesen Planeten, der ja alles andere als sauber ist. Also ne, es ist ein Planet, wo anscheinend Schrott ja auseinandergebaut wird und so weiter. Ja, wo Schiffe oder sonstige Vehikel ja ausgeschlachtet und recycelt werden und so weiter. Wo er dann da seine Heimat gefunden hat. Aber wo er dann immer auch noch wieder ausreißen will, um eben seine Schwester zu finden. Du hast eben die Szenen auf Molana beschrieben, mit denen wir in die Serie einsteigen, wo er dann eben ja auch nur hin ist, um seine Schwester zu suchen, die anscheinend auch irgendwann von dem Planeten, wo ich jetzt leider den Namen irgendwie nicht auf dem Schirm habe. Guck mal, ob ich ihn hier finde. Kenari war es, Kenari.
So. Ah, okay.
Ah ja, Kenari.
Richtig.
Der Cyberpunk-Planet hier.
Nee, das ist der Planet, wo er quasi geboren oder wo er mit seiner Schwester gelebt hat. Der Cyberpunk-Planet ist Morlana.
Ah, okay. Ah, das war Morlana. Ah, so rum, ja. Weil er da ja auch nach ihr sucht faktisch. Deshalb war ich gerade irgendwie auf dem Dampfer. Ja, okay.
Genau. Ja, und da lernen wir natürlich auch so sein Umfeld kennen. Natürlich Bix, eine gute Freundin von ihm, zumindest zu dem Zeitpunkt. Dann Brasso, seinen, ja, großen Bruder, Kumpel oder so, wie man es jetzt beschreiben möchte. Dann natürlich seine Mutter, seine Ziehmutter Marva und ihren etwas verschobenen Droiden B2-Emo. Also, ja. Dann natürlich auch noch diverse andere Leute, die da wohnen, dieser Shop-Besitzer, der da auch dieses Funkgerät dann hinterher noch hat, Willman lernt man kennen und auch noch so ein paar andere Leute, von denen ich jetzt natürlich alle die Namen vergessen habe. Mhm. Und man wird eingeführt in die andere Seite, die Seite der Rebellion, die sich dann infolge der nicht in Episode 3 verwendeten Szenen zur Delegation der 2000 gebildet hat, um Mon Mothma eben, dann aber natürlich auch Luthen, der dann eben so ein, ja, noch in dem Fall noch unbeschriebenes Blatt ist für uns, der sich ja irgendwie als freischaffender Rebellenagent anscheinend um Anwerbung oder sowas kümmert.
Mhm.
Ja, sag mal was zum Worldbuilding vielleicht, das wäre vielleicht der gute Einstieg hier.
Also ich würde, wenn ich da mal kurz einsteigen darf, würde ich sagen, was mich sofort extrem abgeholt hat, ist, dass man jetzt, es ist fast so, als würde man einen Blick hinter die Kulissen mal bekommen. Bei dem Star Wars von George Lucas sehen wir halt immer die Führungsriege sozusagen. Wir sehen die Jedi, wir sehen die Prinzessin, wir sehen die Senatoren und Senatorinnen, wie dann also auf dieser ganz hohen Ebene agiert wird. Natürlich, Luke Skywalker ist der einfache Farmersjunge, scheinbar, aber dann stellt sich ja heraus, dass er diese ganzen familiären Beziehungen zu den höchsten Kreisen eigentlich dessen, was da passiert hat. Insofern ist das halt auch, ja, temporär, aber hier steht das halt plötzlich im Zentrum. Hier stehen plötzlich die normalen Leute im Zentrum, von denen wir immer nur so am Rande erfahren, eigentlich im Star Wars-Universum. Und was natürlich dabei sofort passiert, in diesen sehr, sehr düsteren, ja, fast schon Alltagsszenen, die wir da sehen, ist, dass Andor plötzlich anschaulich macht, was die anderen Filme alle nur so angedeutet haben. Was bedeutet es, als normaler Mensch unter der Knute des Imperiums zu leben? Klar ist das irgendwo drin, diese, ja, streng genommen für einen Film, der ja laut George Lucas durchaus sich an ein sehr junges Publikum richtete, eigentlich relativ schockierende Szene aus A New Hope, wo er seine verbrannten Onkel und Tante da findet. Aber das ist halt mal so ein kurzer Moment, wo das so anklingt, wo man einfach mal versteht, auf einer sehr anschaulichen Ebene, warum ist es im Alltag schlimm, dass das Imperium an der Macht ist. Aber hier wird es plötzlich so plastisch. Was heißt es unter diesem faschistischen, autoritären Regime, das keine rechtsstaatliche Verlässlichkeit kennt und so weiter? Was heißt es, darunter zu leben? Was bedeutet das für die Menschen konkret? Und das ist eine wahnsinnig große Leistung, die aus meiner Sicht Andor vom Worldbuilding in das Star Wars-Universum da reinbringt.
Ja.
Sean, du hattest eben auch schon was dazu gesagt, dass wir ja auch da Cyril Khan kennenlernen, unseren etwas übereifrigen Unternehmenskopf hier von der Primor Konzernsicherheit. Ich habe jetzt hier den Artikel offen, deshalb. Ja. Der dann eben, ja, man lernt ihn kennen, dass er sehr übereifrig ist, dass er sich seine Uniform hat zurechtschneidern lassen, noch zusätzlich, und dass er jetzt eben unbedingt denjenigen finden will, der da diese beiden Sicherheitsleute umgebracht hat und ja sozusagen da seinen eigenen Rachefeldzug in die Wege leitet. Und da lernt man natürlich nochmal auf andere Art und Weise auch so ein Leben unter dem Imperium kennen, jetzt nicht unter der Knute des Imperiums, sondern eben ja eine Art von Systemling, was sich ja dann in der Fortsetzung auch noch weiter durchsetzt bei ihm vor allem.
Ja, Cyril ist ja der ultimative Opportunist eigentlich. Das ist ja, ach, das, was halt an Cyril super spannend ist, ist, dass er so, wie so viele Figuren in Andor, das ist ja, das zieht sich ja komplett durch, diese seltsame Ambivalenz, die alle haben. Selbst die schlimmsten Finger eigentlich in der Handlung haben eine seltsame Zweideutigkeit. Keiner von denen ist so ganz dunkel und ganz hell sozusagen, so mal in der Machtterminologie gesprochen, sondern die sind irgendwo so im Zwielicht alle dazwischen. Einige sehr, sehr nah an der Dunkelheit und einige sehr, sehr nah am Licht. Aber keiner von denen ist so völlig eindeutig. Und Cyril ist ja auch überhaupt nicht eindeutig. Er ist ja jemand, wo man ja merkt, der kommt aus schwierigen Verhältnissen sozusagen, was sicherlich auch so ein bisschen sein Geltungsbedürfnis geprägt hat. Dann hat er diese Mutter, die ständig an ihm rumkrittelt und wo nichts, was er tut, ist irgendwie gut genug. Und man kann so gut nachvollziehen, warum er so diesen krankhaften Ehrgeiz entwickelt hat, der ihn an diesen Punkt geführt hat, wo er halt ja versucht, in dem Rahmen, dem ihm dieses Regime bietet, voranzukommen. Und das finde ich halt als Figur mega spannend, vor allen Dingen, weil ja auch hier, gut, ist jetzt ein großer Sprung, ich hol's trotzdem mal kurz mit rein, wir ja in Staffel 2 dann plötzlich sehen, als er dann kapiert, was hier gerade abgeht, ihm ja plötzlich doch auch der Arsch gehörig auf Grundeis geht und ihm wirklich, wirklich nicht mehr wohl ist bei dem, was da gerade passiert, als er realisiert, wie weit das Imperium geht, wenn es darum geht, Menschen leben einfach völlig kaltschnäuzig.
Also nicht mehr wohl ist, glaube ich, ein bisschen untertrieben. Ich glaube, der stellt er sein ganzes Leben in Frage. Ja?
Er stellt sein ganzes Leben in Frage, aber er ist gleichzeitig halt auch so gezeichnet, er ist nicht mehr in der Lage, diesen Schritt zurückzumachen, was wir daran sehen, wie er dann darauf reagiert, als er dann Andor wieder sieht, der nicht mal weiß, wer zur Hölle er eigentlich ist. Das ist ja eine Konfrontation, die an Schrecklichkeit, Ironie, ironischer Komik unter einer, auf einer gewissen Ebene und Brutalität dann auch wieder auf so einer anderen Ebene nur schwer zu überbieten. Es ist eine ganz komische Kombination, die sie da bauen, die ich einfach völlig abgefeiert habe. Aber das ist, für mich ist Cyril, das kannst du in jeder Figur in Andor durchdeklinieren, aber halt diese wunderbare Zweideutigkeit auf jeder Ebene, als Menschen, als auf moralischer Ebene, das ist halt wirklich, in Andor sind alle Katzen grau, müssen wir so auszudrücken.
Ja, also wir müssen jetzt auch nicht chronologisch durchgehen, ne? Das wollte ich jetzt gar nicht damit erreichen. Ne? Also der zweite Arc, der ist ja, setzt ja dann sozusagen einen komplett anderen Ton, weil Andor muss dann Ferrix verlassen, weil diese Unternehmenssicherheit ihm mal auf die Spur gekommen ist und er muss dann da, um seine Freunde zu schützen, weg, wird dann von Luthen zu dieser anderen Rebellengruppe auf Aldani gesteckt, wo sie dann diese Militäreinrichtung infiltrieren müssen mit Hilfe der schottischen Highlands, wie ich jetzt mal sagen möchte, da, wo sie sich da durchschlagen müssen, wo wir dann ja auch, glaube ich, Melshi kennenlernen. Und Val.
War Melchi nicht erst im Knast?
Ach, stimmt, du hast recht, ja, genau. Jedenfalls treffen wir da auf Velsata und Cinta, die wir ja in der zweiten Staffel dann auch nochmal wieder treffen, die dann eben da diese Rebellengruppe führen im Auftrag von Luthen und die dann diese Militäreinrichtung infiltrieren, wo wir jetzt sicherlich gleich auch nochmal kurz drauf eingehen können. Ja, dann aber auch kontrastiert auf der anderen Seite immer von dem, was Mon Mothma eben auf Coruscant macht in ihrem Ehekrieg mit ihrem Mann Perrin, wo man ja schon relativ schnell gewahr kriegt, dass das ja eine politische Pflichtehe oder wie auch immer ist, ja, dass die beiden immer sehr passiv-aggressiv miteinander reden, dass er so ein bisschen lustwandelnd durchs Leben geht, dann imperiale Berater und so weiter, wo ein paar Namen aus dem erweiterten Universum auch vorkommen, wie zum Beispiel As Dangor, ne, man liest auf dieser Liste für diese Party, die er da geben will, Sly Moore auch noch, das ist ja die Beraterin von Palpatine, die in Episode 3 auch zu sehen ist, diese glatzköpfige Umbaranerin, ja, und ich glaube, Mass Armeda stand auch mit drauf, also ja, so ein paar Namen, die da in Aurabesh genamedroppt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagt dann halt auch so, wo sie ihn befragt, ja, was soll das denn jetzt eigentlich? Er sagt dann, ja, die sind lustig. Ja, dann lernt man aber auch gleichzeitig, wie Mon Mothma trotzdem versucht, Geld für die Rebellion aufzutreiben mit ihrem Kindheitsfreund Jay, hieß der, glaube ich.
Tai, meinst du?
Tay, genau.
Tay.
Warte, kriegen wir raus.
Ich meine, im Englischen haben wir immer Tai gesagt.
Tay, ja, ich glaube sowas, ja. Ja, auf jeden Fall, ne, sie versucht da eben Geld zu verschieben und die Finanzierung der aufkeimenden Rebellion zu sichern, ja, muss sich dann aber auch eben im sozialen Leben von Coruscant zurechtfinden unter imperialer Bürokratie und Beobachtung mit da, ich glaube in der ersten Staffel ist es ja auch schon, wo ihr Fahrer ja eigentlich jemand ist, der sie dann unter Beobachtung hat. Und ja, also es ist eine ganz schwierige Situation. Auf der anderen Seite dann auch noch die imperiale Sicht, dass wir dann in den ISB reingehen, in das imperiale Sicherheitsbüro, wo wir dann Dedra kennenlernen, Dedra Miro, die dann sozusagen hier der imperiale Hauptcharakter für uns ist, die dann eben als Emporkömmling im ISB die Jagd nach Axis unter dem Namen Luthen ja bekannt ist, also ohne ihn eben zu kennen, da leitet, was ihr dann im Folge dann hinterher abgenommen wird und so weiter. Dann lernt man ihre Mitstreiter kennen, Lonnie Young, den Hurt, den, ja, den tatsächlichen Emporkömmling, aber auch den vorgesetzten Partagas, der das Ganze ja sehr autoritär leitet. Ja, und dann kommt die, wie du gerade schon sagtest, die Gefängnisszene, die Gefängnisgeschichte, wo Andor dann irgendwann gefangen genommen wird und nach Nakina 5 gebracht wird in dieses wirklich horrormäßige imperiale Gefängnis und dann mit ganz viel Hilfe von seinen Mitgefangenen es dann hinterher schafft, da die Flucht zu schaffen, um dann ja seine Freunde auf Ferrix wiederzutreffen und da sozusagen eine Mini-Revolte zu starten, wo sie dann hinterher den Planeten verlassen müssen, wo wir dann am Ende der Staffel angekommen sind. Ja. So, jetzt habe ich ganz viel Strecke gemacht. Jetzt können wir sicherlich noch an einigen Punkten einsteigen.
Ja, war cool, das mal zu hören. Also ein bisschen den Verlauf dieser ersten Staffel. Ich habe die auch nur einmal gesehen und die zweite dementsprechend auch und die erste nicht mal wiederholt. Ja, ich glaube, bei dem zweiten Arc, wo man Aldani und Coruscant so als zentraler Schauplätze hat, hatte ich ein paar Gedanken. Und zwar, erstmal fand ich das, habe ich mich richtig gefreut, dass wir Coruscant endlich mal wieder zu Gesicht sehen unter Disney. Also wir haben ja in Rogue One ganz kurz mal in einem Flashback Coruscant gesehen, wo Jyn Erso noch ein Kind ist, mit Krennic und ihrem Vater Galen.
Ja, das war dieser Traum, den sie hatte, ne?
Ja, oder ich dachte, in Erinnerung, ne?
Ja, ja.
Traumerinnerung, ne? So, genau. Und ansonsten hat mich das generell an diesen ganzen neuen Star Wars-Filmen sehr gestört, dass sie vom Stil der Planeten sehr stark sich in den alten Film orientiert haben, im Sinne von, es gibt Wüsten und Wälder und vielleicht noch Schnee und also so sehr natürliche Orte. Und auch nicht natürliche Orte, die irgendwie vielleicht exotisch oder grotesk sind, dass man sagt, okay, solche Berge oder Felsen oder Pflanzen gibt es hier gar nicht auf der Erde, das ist halt ein Alien-Planet, sondern es war alles immer sehr, wie können wir das echt drehen? Auch hier wieder aus der Angst vor dem Prequel-Hass und so, da war ja alles zu digital, haben ja die ganzen Kritiker damals gesagt, in Anführungsstrichen, sage ich das gerade. Und ja, mir fehlten exotische Schauplätze, aber nicht nur exotische, sondern auch Städte, einfach große futuristische Städte. Haben mir gefehlt wie Coruscant und ich dachte auch immer, wenn es jemals eine Fortsetzung von Star Wars geben sollte, also von Rückkehr der Jedi-Ritter, dann wünschte ich mir, man würde die Figuren Han, Luke und Leia halt nehmen, aber die in ähnliche Welten wie in den Prequels setzen. Und ich wollte immer irgendwie Luke und Leia und Han auf Coruscant sehen oder ähnlichen Planeten. Haben wir natürlich nicht bekommen. Aber ja, es war dann einfach, es war so weird, man hat das immer vermieden, auch bei Mandalorian gab es halt natürlich auch wahrscheinlich budgetbedingt nie besondere Städte. Jedes Dorf, was er besucht, war wirklich nur ein Dorf, also bei Mandalorian.
Ja, oder man hat es halt wirklich mit einem Schlag wieder ausgelöscht, wie eben in Episode 7 mit der Starkiller Base, die dann die Hauptwelt der neuen Republik, Cosnian Prime, wo ich im Kino gesessen habe und habe gedacht, die haben jetzt nicht Coruscant in die Luft gejagt, oder? Also,
ja, genau, das war das einzige Mal, wo man was gesehen hat, für diese zwei Shots da.
Ja.
Und es war da vielleicht mit kurzer Schlenke, das war ja ursprünglich Coruscant. Also J.J. Abrams wollte ganz bewusst diesen Prequel-Planeten in Anführungsstrichen wieder zerstören. Auch wieder so eine klare Message gegen die Prequels und für die alte Trilogie, die er ja feiert. Und natürlich auch vor Special Edition-Zeiten nur.
Natürlich.
Und das haben dann aber die Leute von innerhalb von Lucasfilm dann geschafft, sehr, sehr kurzfristig vor Release durchzuboxen, dass Coruscant nicht zerstört wird. Das heißt, das Design ist immer noch Coruscant, was wir da sehen,
ja.
Weil es Coruscant war, aber dann haben sie es halt geändert in
Hosnian Prime.
In Hosnian Prime oder das Hosnian-System wurde ja erwähnt im Film und dann auch in der Lore drumherum. Das war ein ziemlich harter Kampf und das war aber auch nicht nur wegen der Sorry Group oder so, sondern auch wegen Colin Trevorrow, der damals noch das Drehbuch zu Episode 9 geschrieben hatte und der Regisseur war. Und in seinem Drehbuch, was man auch online lesen kann, das wurde mal geleakt. Also es ist nicht das finale Drehbuch, es ist ein Third Draft, also noch ein früheres Drehbuch. Aber in diesem Drehbuch von Colin Trevorrow ist Coruscant ein zentraler Schauplatz. Und deswegen war es halt auch wichtig, dass der Planet weiterhin existieren muss. Und das wurde dann kurzfristig geändert. Ja, und zurück zu Endor. Ich fand es halt einfach sehr, sehr schön, Coruscant wiederzusehen, weil das persönlich mein Lieblingsplanet ist. Durch die Prequels, das ist ja einfach meine Favorite Welt. Und Mon Mothma, ich habe mich auch sehr gefreut, sie halt, Genevieve O'Reilly, wiederzusehen, weil ich das Gefühl hatte, wir kriegen jetzt das, was in Episode 3 uns vorenthalten wurde durch Lukas Fokus auf Fast Pacing und keine langen Dialogszenen, nicht noch mehr Dialogszenen, was uns da dann geschnitten wurde von Mon Mothma und Co., dass man das jetzt in Andor kriegt. Das fand ich sehr schön und erstmal so grundlegend. Und das hat sich aber in der zweiten Staffel nochmal deutlich verstärkt, diese Euphorie für mich, für Coruscant, weil das ist wirklich Endlevel gewesen im Positiven, was die in der zweiten Staffel aus Coruscant gemacht haben. Das ist wirklich so. Das hatte ich mir auch schon in der Zeit der Prequels oder danach oft als Jugendlicher gewünscht, wie wäre es denn mal mit einer Serie, die nur auf Coruscant spielt, so als Coruscant-Fan. Hm. Und das hat Endor Season 2 ja schon quasi gemacht, das hat er gar nicht mal aufgehört, Coruscant als Schauplatz in verschiedensten Facetten zu zeigen, in einem unglaublichen Detailgrad, wirklich, wirklich toll. Und nochmal zurück zu diesem zweiten Block der ersten Season von Endor, der andere Part da auf Aldani. die, was hast du eben gesagt?
Schottischen Highlands, ja.
Schottischen Highlands. Ich hatte da so, also ein bisschen die Probleme manchmal, also bei Aldani vor allem, so ein bisschen dieses, das wirkt dann auch ein bisschen zu sehr, wie wir drehen das halt einfach irgendwo in Schottland oder wo auch immer. Und es sieht nicht Alien- oder kinohaft genug aus, aber...
Und dann laufen sie auch noch mit einer Kalaschnikow darum, ne?
Ja, das waren auch so Sachen, so kleine Designelemente, die mir dann zu irdisch und normal waren. Das ist vielleicht so ein Kritikpunkt, der sich durch Endor durchzieht. Muss man vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen, aber das hat mich immer wieder ein bisschen gestört. Aber das ist eine Kleinigkeit im Verhältnis zu dem, was so gut ist in der Serie. Aber was ich bei Aldani spannend fand, war wieder eine Sache, die mich an Rogue One enttäuscht hat. Und zwar, was mir gefehlt hat... Also als ich den Trailer gesehen habe und von Rogue One und also darum, im Trailer sprechen ja vom Todesstern und Pläne klauen und dies, das. Es war schon klar, worum es geht. Und mir hat einfach, ich dachte Rogue One wird eine Art Heist-Movie, ein großer Heist-Movie, dass sie ein großes Ding planen und das durchziehen und dass natürlich vieles schief geht und man das aber dann auch irgendwie schaffen, so gerade so. Und mir hat das irgendwie die ganze Zeit gefehlt, dass mal irgendjemand einen Plan ausspricht oder dass man so eine klassische Rebellen- Planbesprechung hat, wie in Episode 4. Das hat mir einfach unglaublich gefehlt. Und ich dachte die ganze Zeit so, warum passiert das nicht? Das fand ich auch so strange an Rogue One dann auch, weil ich dachte, Mon Mothma wird das sicherlich irgendwann machen. Und am Ende ist es ja so, dass Jyn Erso dafür kämpft, so hier, wir müssen doch was tun, wir müssen kämpfen. Ne, diese Szene, wo die Senatoren dagegen sind. Eine der stärkeren Szenen fand ich auch des Films, die hat mir auch beim Gucken sehr gut gefallen. Aber das war dann trotzdem so ein ergebnisloses Ding und dann hauen die wieder ab und die Rebellen sagen sich, nö, wir machen nix. Und dann machen die unter sich aus, komm, wir machen jetzt was. Und dann schalten sich doch die Rebellen wieder ein und irgendwie kommt es ja doch wieder zu dem ganzen Gedöns am Ende, dass es klappt. Aber das führt, ja, ich fand es nicht so schön erzählt. Ich hätte mir gern so eine größere, spannende Einsatzbesprechung gewünscht mit einem guten Plan durch die Rebellen und nicht dieses Durcheinander, was, also wirklich das Durcheinander innerhalb der Rebellen, aber das Durcheinander innerhalb des Films als Struktur irgendwie auch. Ja. Das wirkte halt einfach, ja, für mich zu durcheinander. Und das fand ich ganz schön auf Aldani zu sehen. Da hat man es. Da hat man diesen richtig schönen, lang ausgedehnten klassischen Heist, der auch sehr spannend am Ende aufgelöst wird. Auch mit diesem spannenden kosmischen Phänomen, was dann jedes Jahr oder alle so und so viele Jahre stattfindet. Ich weiß nicht mehr, was auch so in Szene gesetzt wurde. Und das hat man auch so mein.
Das Auge von Aldani, ja.
Ja, genau. Hat so mein, ich weiß nicht, wie nennt man das, mein. Spionage-Heist-Film-Herz dann auch ein bisschen sehr zum Freund gebracht.
Also da gab es ja einige Sachen, die gerade auf Aldani, auf der einen Seite war halt dieses schottische Highlands zu erdmäßig, dann die Kalaschnikows, dann dieses Biwak-mäßige dieser Rebellengruppe, die dann da stundenlang durch die Gegend laufen und sich dann auch ein bisschen dann gegenseitig ankotzen und so weiter. Mhm. Ja, wo sie sich dann allerdings auch kennenlernen und wo dann ja auch Nemec eingeführt wird, der dieses rebellische Manifest geschrieben hat, das dann ja hinterher zur Grundlage der Rebellenallianz auch wird oder zu dem ideologischen Konzept des Ganzen, wo man natürlich aus der realen Welt immer Manifesten etwas kritisch gegenübersteht, wenn man so sieht, ja.
Ja, stimmt.
Aber dann eben, aber auch, man sieht dieses Menschliche, was dann darauf kommt, ne? Das sind halt Menschen, die da miteinander umgehen müssen. Die Rebellen auf der einen Seite, aber dann auch diese imperiale Familie, die dann ja eigentlich nur ihr ganz normales Leben oder auch die Wachsoldaten, mit denen sie sich dann ja auch unterhalten bei der Infiltration. Und man fühlt ja quasi mit denen, dass die ja zum Imperium gehören, aber es sind halt Menschen und diese Familie, die dann halt traumatisch dann hinterher der Tod des Gouverneurs, der dann ja umgebracht werden muss quasi. Also das ist ja alles schon sehr, ja, sehr, sehr erschütternd, wenn man das so sieht. Dann aber natürlich auch, was diese Einheimischen angeht, die dann immer dahin pilgern, die dann ja auch nur instrumentalisiert werden, aber eben auch wie einschüchternd dann so ein Teiljäger auf diese Leute wirken muss, der dann eben da drüber brettert. Ja, schon.
Ja, ja das war auch so ein iconic Moment. Also das war das, was ich irgendwie oder viele gebraucht haben dann irgendwann endlich wieder. Man hat Angst vor dem Imperium. Da kommt ein TIE Fighter und du hast Angst davor. Und diese Wirkung, das ist der komplette Kontrast zu Obi-Wan irgendwie. Davor aber auch generell. Ich meine, vor der First Order hatte auch niemand irgendwie Angst, glaube ich. Ja, diese Art der Inszenierung. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das analysieren würde, aber es hat einfach funktioniert. Und das fand ich sehr stark. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich diesen Block noch dann eher am schwächsten, glaube ich, fand. Obwohl ich hier gerade vieles dran gelobt habe, bei einzelnen Elementen. Aber ich glaube, da musste ich auch erst mal ein bisschen warm werden, dieser Rebellengruppe mit diesem Setting, das mir auch sehr irdisch vorkam. Und es gab ja generell auch meiner Meinung nach viel zu wenig Aliens, vor allem in der ersten Staffel von Endor. Und das hat sich dann, auf Aldani waren nur noch Menschen, da gab es dann gar keine Aliens mehr und das fand ich ein bisschen schwierig. Also es wurde dann direkt deutlich besser dann mit dem Gefängnisplot, fand ich. Und das Finale fand ich auch noch wieder sehr richtig stark. Okay, wenn ich jetzt sage, dass der zweite Block am schwächsten war, heißt es aber nicht, dass er schlecht ist. Aber da hatte ich, glaube ich, am meisten noch so Dinge, die mich so ein bisschen rausgeholt haben oder wo ich so ein bisschen vielleicht ein bisschen gezogen hat. Ich kann es nicht mehr so ganz so zusammenbringen, aber es waren immerhin drei Folgen. Und das habe ich manchmal bei Endor schon mal gedacht, man hätte vielleicht aus drei Folgen auch zwei Folgen machen können, die vielleicht jeweils 5 bis 10 Minuten länger gehen. Und dann, weil man so ein bisschen durch diese Settings auch so ein bisschen manchmal auf der Stelle trat. Und das hatte ich zumindest bei diesem Block, glaube ich, aus Erinnerung am stärksten noch.
Ja, ich glaube, dass in diesem Block Andor ganz stark so ein bisschen seine, Gott, jetzt fange ich wieder an, amerikanische Redewendungen einzudeutschen, seine Füße finden musste noch, also so ein bisschen so für sich definieren musste, was will es eigentlich sein.
Ja.
Weil in den Sachen, die du jetzt erzählt hast, da sind ganz viele spannende Dinge, an die man jetzt anknüpfen kann. Ich denke da gerade nämlich an ein kürzlich erfolgtes Interview mit Tony Gilroy zurück. Als die zweite Staffel gestartet ist, hat er ein großes Interview gegeben und da wurde er halt gefragt, naja, können wir denn damit rechnen, dass wir den Darth Vader oder den Imperator vor allen Dingen, von dem ständig gesprochen wird, auch mal sehen. Und dann sagte er, ja, den Imperator hat er so im Ungefähren gelassen, weil er wohl den Leuten die Überraschung, also dass er wollte wohl, dass die Leute irgendwie das wenigstens für möglich halten, aber das noch so offen lassen. Aber bei Darth Vader hat er sofort gesagt, nein, auf keinen Fall, weil ich weiß gar nicht, wie ich den schreiben soll. Weil der passt nicht in die Welt, die ich hier erzähle. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir in der ersten Staffel, weil er da noch nicht so richtig den Zugang hatte, wie er das am besten löst, noch so wenige Aliens auch sehen. Weil, glaube ich, dieser realistischere Erzählstil und diese herrliche Schrulligkeit, die Star Wars Aliens immer ausgemacht hat, die muss man auch erstmal miteinander vermählen können. Und das ist in der zweiten Staffel hat er da, glaube ich, ein bisschen bessere Ansätze für gefunden, wie man diese Sache löst, nachdem er halt schon mal eine Staffel realisiert hatte. Und ja, das ist so, dieser Block, der ist rein vom Pacing her sicherlich der schwächste, aber der legt halt auch ganz viele Grundlagen dann, weil er im Grunde auch so ein bisschen die nachträgliche Motivation dafür liefert. Das ist ja allgemein bekannt, dass Tony Gilroy ja auch schon so ein bisschen der Fixer bei Rogue One war, der wohl deutlich mehr Probleme noch hatte, bevor Tony Gilroy dazugeholt wurde und neue Szenen für Nachdrehs geschrieben hat und so weiter. Und diesen Film wohl auch sehr viel mehr in diese Richtung dann gedrückt hat, die sich dann andeutungsweise drin ist, die er dann in Andor halt ausgebaut hat. Dieses Motiv irgendwie, dass man danach versteht man diese Szene, finde ich, in Rogue One besser, warum die Rebellion so ein bisschen desorganisiert dort noch wirkt, weil er halt dieses Motiv aufmacht, dass es zwar sehr viele Leute gibt, die keinen Bock aufs Imperium haben, aber auf ihre Art alle aus anderen Gründen. Also bei diesem Heist ist das ja ganz wunderbar, weil einige wollen eigentlich nur die Kohle. Es ist völlig egal, stimmt, die haben keine Ideale. Dann gibt es den totalen Gegenentwurf eben mit dem Nemec, der halt wirklich ein kompletter Idealist ist. Das ist ja im Grunde, ist das ja der mit der Mao-Bibel sozusagen des Star Wars-Universums.
Es ist ja tragisch, dass er dann hinterher so, ja, fast unwürdig dann sterben muss, ja, mit.
Genau, aber das ist ja so ein wiederkehrendes Motiv, ist halt zum einen diese Zerstrittenheit, dass Rebellionen halt keine, gerade in ihrem Entstehungsphase, keine klar organisierten, durchstrukturierten, politisch vollkommen an einem Strang ziehenden Organisationen sind, sondern die sind so ein bisschen messy. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Alle haben so ihre eigene Agenda, warum sie jetzt Widerstand leisten. Und dazu kommt halt, was in dem Nemec halt schon angelegt ist und was er dann ja letztendlich mit Luthen, aber auch mit Cassian Andor ja dann über Rogue One konsequent zu Ende geführt wird, was er ja Luthen auch sagt in dem vorletzten Block der zweiten Staffel, wo dann sie ja Mon Mothma rausholen und Cassian ja sagt, du musst hier auch raus, du kannst nicht hier bleiben. Irgendwann finden die dich und er ja ganz hart und kalt sagt, und ich glaube, dass das auch die Perspektive von Tony Gilroy ganz stark auf dieses Thema ist, Leute wie wir enden immer am Ende eines Strickes. Früher oder später hängen die uns alle und keiner von uns wird hier rauskommen. Das ist ja auch dieser sensationelle Monolog, den er hat in der ersten Staffel.
Ja, so, jetzt machen wir mal jetzt gerade hier mal einen Cut, ja, weil wenn ich hier auf die Uhr gucke, ich habe jetzt gerade entschieden, ich mache da jetzt 2 Folgen raus. Ja, so. Genau, so, damit wir jetzt nicht am Strick enden, ja, machen wir jetzt hier einen Cut und hören uns im zweiten Teil dieser Folge wieder. Erstmal bis hierhin danke euch beiden und wir hören uns dann in den nächsten Tagen bei der nächsten Folge. Bis dahin wäre es natürlich super, wenn ihr uns für diese Folge schon mal ein Like da lasst auf den diversen Plattformen, Instagram, Facebook oder wo auch sonst immer ihr einen Beitrag darüber gefunden habt. Und kurze Erinnerung, wir haben jetzt eine eigene Instagram-Seite, also falls ihr die noch nicht geliked und abonniert habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. @echo3 und echo7, alles klein und zusammen, da könnt ihr uns finden. Lasst uns wissen, ob ihr derselben Meinung seid zu dem, was wir gesagt haben, ob ihr komplett anderer Ansicht seid. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt, also scheut euch nicht, einen Kommentar oder eine Nachricht zu schicken. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Ciao.